Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Zack, boom, auf einmal ist dieses Thema wieder da, auch wenn es vielleicht manchen von euch schon aus den Ohren raushängt. Könnte ich mir vorstellen, dass manche von euch schon sagen, ja, oh Mann, wurde doch auch schon und so oft und irgendwie ja, aber das Thema ist da und das Thema lässt uns auch so schnell nicht mehr in Ruhe. Wir reden über Flüchtlingspolitik heute Abend. Wir reden darüber, wie Europa, wie wir uns diesen Flüchtlingsströmen gegenüber verhalten müssen, denn sie reißen nicht ab und wir haben uns schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass diese Meldungen kommen, ja, 23 Flüchtlinge vor Lampedusa ertrunken und hier 8 ertrunken und da 10 und wir alle, die wir ständig so mit Meldungen zugeballert werden, ja, wem kann man es verübeln, wenn er da nicht mehr so genau hinschaut und so genau hinhört, aber dann passiert etwas, nämlich innerhalb kürzester Zeit kommen fast 1000 Menschen um im Mittelmeer, nicht irgendwo JWD, sondern gar nicht so weit von wo da, wo wir gerne Urlaub machen und so. Und auf einmal, finde ich, steht man da und ist wirklich gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Wollen wir das, dass das so passiert?
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Sind wir vielleicht sogar mitverantwortlich dafür? Also wir, Hänschen und Fränzchen natürlich nicht, aber irgendwo die Politik, die wir ja am Ende auch gewählt haben oder zumindest nicht verhindert haben oder im besten Fall auch beeinflussen können. Also was möchten wir, was für eine Flüchtlingspolitik von der EU, von Deutschland aus betrieben wird? Denn wie gesagt, also da kentern dann spektakulär Boote, wo dann viele hundert Menschen auf einmal sterben, aber es kommen die ganze Zeit, wenn man diesen Berichten glauben darf. Auch jetzt in dieser Minute kommen da Boote rüber. Sind da Leute, die nehmen diese Gefahren auf sich? Die zahlen viel Geld an irgendwelche kriminellen Schlepper, obwohl es auch da Leute gibt, das sind am Ende Fluchthelfer und keine kriminellen Schlepper, setzen sich in so ein Ding, wissen nicht genau, ob sie das überleben und nehmen das aber alles in Kauf, um irgendwie unsere EU, unser Europa zu erreichen.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Und da frage ich mich, wenn die das so machen, dann scheinen die ja wirklich in Not zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es hier so sehr oft das Gefühl, naja, wir können ja nicht alle aufnehmen, wir können nicht so viele aufnehmen, wir sind auch nicht verantwortlich für das, was in diesen Ländern passiert und können uns nicht so richtig schuld daran fühlen. Und Schuld ist eh ein komisches Wort, so, aber können uns nicht so richtig verantwortlich dafür fühlen, glauben nicht, dass wir das jetzt alles reparieren und wir das alles machen müssen und so. Und über all diese Dinge möchte ich gerne mit euch reden heute in dieser Sendung unter 0331 70 97 110. Grenzen auf oder Grenzen zu? Also ist jetzt banal und ist natürlich auch dem Thema nicht gerecht, aber man muss es ja irgendwie mal so auf so eine Schlagzeile bringen. Was findet ihr? Welche Flüchtlingspolitik brauchen wir jetzt? Habt ihr eher die Sorge, dass wir damit nicht fertig werden? Oder findet ihr es unmenschlich, dass unsere Grenzen so zu sind, dass Leute offensichtlich bei dem Versuch, ihr Land zu verlassen und zu uns zu kommen, sterben? Und zwar nicht 10, sondern manchmal ein paar hundert auf einen Streich. Was sind eure Meinungen dazu? Lasst sie mich wissen unter 0331 70 97 110. Balthasar spielen morgen Abend im Heimathafen Neukölln, fantastische Band aus Gent in Belgien. Ihr seid beim Blue Moon gelandet auf Fritz. Das ist die Sendung, wo ihr anrufen könnt und sollt unter 0331 70 97 110 und mitreden und mitdiskutieren. Und ich würde heute gerne eure Meinung wissen, was ihr findet, welche Art von Flüchtlingspolitik die EU, Deutschland als eines der wichtigsten Länder in der EU, zumindest vom politischen Gewicht her, welche Flüchtlingspolitik jetzt angemessen ist, nachdem die Katastrophen, die im Mittelmeer passieren, gravierender werden, nachdem da immer mehr Menschen sterben oder mehr Menschen auf einmal sterben und das ja auch nicht abreißt, ne? Das ist, ich finde, das ist auch so eine interessante Frage dabei, dass wenn man sich das anschaut, wie viele Leute da schon gestorben sind und sich das ja auch zu den anderen in diesen Herkunftsländern transportiert und diese Nachrichten darüber kommen, da kann man sterben, die sind untergegangen, da sind 900, ich meine, die leben ja auch nicht irgendwie komplett abgeschnitten von jeglichen Informationen, viele dieser Leute, und wissen das und nehmen trotzdem das Risiko wieder auf sich und trotzdem werden es immer mehr, die kommen. Da stellt sich mir jetzt schon die Frage, was machen wir denn jetzt damit irgendwie? 0331 70 97 110. Was findet ihr? Was kann man denn jetzt machen? Man kann ja nicht die Leute ertrinken lassen, oder? Aber irgendwie sind ja die Aufnahmekapazitäten von Sozialsystemen auch begrenzt. Oder welche von diesen beiden Argumenten findet ihr nicht gut? 0331 70 97 110. Eure Meinung, eure Haltung. Daniel aus Prenzlauer Berg macht einen Anfang. Daniel, hi.
Guten Abend.
Daniel, wenn du diese Bilder siehst, wenn du diese Debatten verfolgst in den Medien darüber, was denkst du dann? Berührt dich das? Kommt das zu dir oder ist das was am Ende doch mit deinem Leben nicht viel zu tun hat?
Ja, also tatsächlich hat es jetzt mit meinem Leben direkt nicht so viel zu tun, weil ich mich weder dafür in dem Sinne direkt engagiere, und andererseits hat sehr viel mit meinem Leben zu tun, weil mich die Sachen dermaßen runterziehen, wenn ich mir das jetzt so, wenn du sagst, das in den Medien verfolgen. Also verfolgen tue ich es gar nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Also weil mich das, ich versuche gerade ein adäquates Wort zu finden, also ankotzt tatsächlich, wie mit den Menschen umgegangen wird. Das ist halt also...
Was meinst du, wie mit denen umgegangen wird?
Die eine Sache ist so Politik, und ich sehe auch durchaus ein, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, alle Grenzen auf und alle kommen hierher. Hm. Aber andere Sache, dass man dann halt diese Einsparungen macht und dass sich dann von de Maizière, hast du von angesprochen,
ja,
dass er sich noch damit rühmt, naja, aber wir haben ja jetzt mit unserem neuen Programm auch so und so viele gerettet. Also ja, genau, ja, die gleiche Zahl, ja, aber wie viele mehr sind ertrunken?
Genau, das war in den Tagesthemen auch, ne, glaube ich, Karin.
Ich habe es bei Extra 3 gesehen, aber ja.
Okay, Karin Joska fragte da, glaube ich, so, nachher sagte Herr Demisier, ja, wie kann das denn sein, dass Sie jetzt nur von den Geretteten sprechen und verschweigen, dass irgendwie viele, viele mehr gestorben sind als vorher? Ja,
ja.
Da hat er dann, glaube ich, gesagt, nee, über die will ich jetzt nicht reden, ich will jetzt über die Geretteten reden.
Offizielle Nachrichten zu dem Thema ertrage ich so nicht. Ich nehme das gerne in der Satire-Sendung mit und sehe die offizielle Nachricht dahinter trotzdem noch. Und wenn es mich wirklich interessiert, dann recherchiere ich noch.
Ja. Also du schaust im Internet nach.
Ja.
Auf Kanälen,
genau,
die dir vertrauenswürdig erscheinen.
Oder man nutzt Mediatheken des Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Also es besteht ja, das, sich zeitnah zu informieren.
Findest du, oder welche Verantwortung haben wir jetzt? Weil ich meine, wir haben den Bürgerkrieg in Syrien und den in Libyen und die Hungersnot anderswo ja auch nicht gemacht, oder doch? Also, oder, weil, ja, deswegen meine ich, was haben wir was damit zu tun?
Mit Sicherheit, und da ist tatsächlich halt abzuwägen, weil wie gesagt, du kannst die Grenzen nicht komplett aufmachen, und also davon würde ich immer noch bestreiten, dass jetzt alle sofort hier rüberkommen und bla, und ja, und also es gibt die politische Sichtweise und es gibt die menschliche Sichtweise. Aus menschlicher Sichtweise würde ich sagen, mach die Grenzen auf, lasse alle herkommen. Eine gute Sache, also du hast mich auch jetzt gerade echt angefixt, weil ich habe gerade das Radio angeschaltet und du hast das Intro noch in der Vorsendung gegeben und ich dachte, ich habe euch letztens als Podcast gehört und konnte dazu nicht mein Statement abgeben, habe die Meinung aber aufgefasst, wo ich jetzt auch keine mehr en Detail nennen kann.
Hm.
Ja, und musste aber dann wieder halt so dran denken, dass meine Uroma mich immer so erzogen hat, von wegen, also was heißt erzogen, oder mir beigebracht, weil sie halt noch einen Krieg mitgemacht hat. Und sie ist halt aus Dresden geflohen damals.
Wohin?
So nach Oberkunnersdorf, das ist halt weiter weg von Dresden.
Mhm.
Weil damals auch schon in der Stadt bekannt war, dass das halt auch Ziel sein könnte. So.
Also das heißt, sie war selbst ein Flüchtling?
Naja, Flüchtling, also wie willst du es unter Deutsch? Also nicht direkter Flüchtling, aber also trotzdem einfach dieses vor Krieg fliehen oder vor Unmenschlichkeit fliehen. Das ist doch, also ich kann alle Leute verstehen, die ja sofort ins Boot steigen und rüberkommen. Die andere Sache ist die, wenn wir jetzt hier sagen, ja, wir machen sofort die Grenzen auf, die Politik würde auch da, glaube ich, nicht mitspielen.
Aber das finde ich einen interessanten Punkt. Ich schreibe mir das gerade mal auf hier. Politik versus Menschlichkeit. Weil ich meine, was ist das für eine Politik, die nicht von der Menschlichkeit geprägt und motiviert ist?
Das ist eine gute Frage. Das darfst du nicht mir stellen, fragt die Politiker.
Nee, oder ich
also, ja, es ist halt aber.
Oder meinst du, es wäre eine... Also meinst du, Politik hat auf der... Worauf sollen die achten, dass unsere...
Auf mehr Menschlichkeit, das wäre halt... mal ganz toll.
Aber weil du meinst so, oder was wäre für dich die realpolitische Komponente, was die Politik derzeit tatsächlich tut? Unseren Wohlstand schützen oder?
Ja, das hat ja viele Aspekte. Also ich habe ja auch keine finanzielle Übersicht über irgendeinen Haushalt oder so, aber halt einfach, okay, die müssen ja nicht alle nach Deutschland kommen, aber dann bauen wir doch adäquate Heime da unten in Italien oder so und lassen, also und schirmen uns nicht mehr ab und machen Sparmaßnahmen und verkaufen die dann als, naja, wir haben ja genauso viele gerettet und verschweigen, wie viele ertrunken sind.
Also wo man worüber und wie will man entscheiden, für wen noch Platz ist und für wen nicht?
Ja, nach meiner persönlichen Meinung ist für alle Platz. Also hätte ich nicht eine total kleine Wohnung, würde ich sagen, okay, schafft Standards irgendwie. Ich weiß nicht, kommunizieren werde ich mit denen auf erster Reihe nicht können, aber von mir aus stellt mir eine Liege hier rein und dann kann einer hierher kommen. Weil dafür ist immer noch Platz. Und ich hatte zwischendurch mal über so Couchsurfer oder über Freunde, ja, ich habe jemanden aus England, der muss hier mal schlafen oder so. Naja, dann lass mich schlafen, wenn es ihm gut geht.
Ist natürlich was anderes, wenn jetzt Leute zu Tausenden und Hunderttausenden aus Syrien fliehen. Was habe ich jetzt gelesen? Jeder dritte Syrer oder so ist auf der Flucht?
Aber wie viele Millionen Berliner sind wir?
Also...
Und wenn da einer eine Pritsche irgendwo in sein Zimmer stellt...
Ja, darauf wollte ich hinaus, denn die Leute, die jetzt aus Syrien kommen, die werden vermutlich bleiben. Also zumindest eine Weile und gar nicht so wenige natürlich auch für immer, weil das dann hier ihr Heimatland wird. Und also ist ja jetzt nicht abzusehen, dass Syrien in anderthalb Jahren jetzt auf einmal ein stabiler Staat ist mit einer funktionierenden Zivilgesellschaft, wo man die Leute wieder zurückschicken kann, die da jetzt politisch verfolgt werden oder welche Motive sie so haben, um zu fliehen.
Jetzt kriege ich gerade ein Flashback an die letzte Sendung. Du hattest irgendjemanden, der da angerufen hatte, der über irgendwas an der Guernseestraße oder so, über so Plattenbauten erzählt hatte oder so.
Ja.
Warum sie die nicht wieder fit machen.
Ja.
Und da, die Sache habe ich tatsächlich auch zu meiner Freundin gesagt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum? Also man könnte ja zum, also das ist halt ein riesiges Gelände. Und ich verstehe halt einfach nicht, warum sie zum Beispiel, wie man auch auf Deutschlandfunk, habe ich das glaube ich gehört, irgendwelchen komischen Leuten in Rostock, die extra Kohle damit machen. Also die extra jetzt irgendwie Wohnungen angemietet haben und die als Apartments dann weiter an die Stadt verkaufen.
Ja.
Und die Stadt halt sagt, naja, wir brauchten so viele Stellen so schnell verfügbar. Für die gleiche Kohle kann ich da auch Fenster einbauen lassen in diese Plattenbauten, die gammeln ja quasi nicht. Das ist
Ich glaube, die Kritik des damaligen Anrufers war, dass nach seiner Information der Besitzer und Vermieter dieser Plattenbauten zwangsverpflichtet wurde, diese Räume bereitzustellen, ich anzweifelte.
Das waren andere Räume.
Also.
Und er hat sich gefragt, warum bei ihm, wo er da langfährt, halt immer und genau die Gegend.
Ach so, das war noch was anderes. Okay, warum man das nicht daraus eine Unterkunft macht, was das?
Genau, also das ist
das war noch ein anderes
Plattenbau,
Thema.
Rohbau, aber über so ein ganzes Wohngebiet. Und warum kann man nicht für die gleiche Kohle, die ich irgendeinem Finanzhai in den Rachen werfe, damit er auch noch Kohle macht mit Flüchtlingen, also mit Menschenleid? Seelenverkäufer.
Naja, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass auf einmal so viele Leute kommen und in so kurzer Zeit, dass viele Kommunen da nicht drauf vorbereitet waren, jetzt nicht wissen, wo sie die Leute unterbringen sollen, dann froh sind, wenn irgendein Privatunternehmer das zumindest so ermöglicht. Zur Verfügung
stellt. Könnte ich nicht, genauso wie ich zu dem Privatunternehmer sage, hier mach mal, könnte ich da nicht das gleiche Geld nehmen und das irgendwelchen Handwerksunternehmen geben und sagen, hier bau mal Fenster ein? Und so ein Plattenbau ist top isoliert und ich glaube, die Heizungsanlage wieder anzuschließen, da haben ja schon mal Leute drin gewohnt.
Ja. Müsste man sich im Einzelfall angucken, welche Motivation die Kommunen da haben. Also klamm sind die alle, warum sollten die mehr Geld ausgeben als nötig?
Versteht man nicht. Ja. Das ist so. Ja. Und ich habe heute erst auch, also es passt wie die Faust aufs Auge. Ich war im Bücherladen und da fiel mir irgend so ein kleines Büchlein in die Hand, ist gehalten wie ein Reisepass, sag ich mal. Und da stand halt auch, was würden wir machen, wenn wir Flüchtling sind? Ich weiß jetzt keine Autorin mehr und der Titel ist wahrscheinlich auch nicht vollkommen korrekt, aber.
Und?
Es fiel mir als Thema halt wieder ins Auge. Ich muss das nicht in die Hand nehmen und mir das, glaube ich, nicht durchlesen, weil ich mich, denke ich, ganz gut reinversetzen kann, auch wenn ich das nie miterlebt habe. Aber rein vom Gefühl her, würde ich sagen, kommt her. Ist halt. Ihr erfahrt unmenschliches Leid und es ist, kommt her. Also
worauf man sich ja jetzt geeinigt hat innerhalb der EU ist, dass diese Mission Triton dreimal mehr Geld bekommt, dafür da ist, um Flüchtlinge zu retten, aber das Einsatzgebiet so auf die Küstenregion beschränkt bleibt. Also wenn die Flüchtlingsboote weiter draußen im Meer kentern oder so, dann ist da auch immer noch keiner, außer vielleicht irgendwelche Handelsschiffe, die dann natürlich auch so eine Verantwortung übertragen bekommen. Ne? Die können ja dann und dürfen und sollen natürlich nicht einfach vorbeifahren. Aber was erwartet man dann von denen, ne, wenn das irgendwie reihenweise passiert? Also kurzum, was ich dich fragen wollte, Daniel, ist, was findest du, was jetzt was konkret im Mittelmeer passieren sollte? Bist du schon der Meinung, dass man diese Rettungsmissionen ausbauen sollte, dass die weiter auch an die Herkunftsküsten fahren sollten? Und so? Oder stützt man damit eben diese Menschenhändler, stützt man damit diese kriminellen Strukturen?
Nein, ach, die Menschenhändler, das sind genauso Seelenverkäufer. Das ist halt einfach, denen ist das doch scheißegal, ob ihre Leute da ankommen oder nicht. Die haben ja kein Reklamationsrecht in dem, sagen wir mal, ganz skurril. So halt, die haben ja kein Reklamationsrecht. Die können ja nicht sagen, wir sind nicht nach Deutschland verschoben worden, gib uns mal die Kohle wieder, sondern die ersaufen halt einfach. Das ist so die Sache. Und denen ist das doch scheißegal, ob die Leute da jetzt ersaufen oder nach Deutschland kommen. Die haben doch ihre Kohle.
Aber es ist ja davon auszugehen, dass vielleicht noch viel mehr kommen, wenn das Risiko des Ertrinkens geringer wird.
Ja, das...
So zynisch das jetzt klingt, aber diese Dynamik wäre ja vorstellbar. Das hieß aber im Umkehrschluss, dass wir die Toten als Abschreckung benutzen.
Ja, und das setzt aber auch die Dynamik voraus, dass du quasi ins Blaue hin, du weißt doch auch gar nicht, wenn er dich da verschiebt, wohin du kommst. Und wahrscheinlich rechnet man auch durch, weil sie werden ja auch Meldungen mitbekommen, wie viele Leute da ertrinken oder so. Und sie werden doch auch denken, setze ich jetzt mein Leben aufs Spiel. Also ich habe keinen persönlich dazu gesprochen und kein Interview dazu gesehen, aber also nicht zu dem Fall. Es gibt ja ausreichend Reportagen über Flüchtlinge, die halt schon übers Mittelmeer gekommen sind so und in Griechenland gelandet sind und von Behörden misshandelt wurden oder so. Und das werden wir doch nicht nur als Europäer sehen, sondern irgendwie werden die doch auch Nachricht davon dort unten bekommen.
Klar, und du meinst, das hält trotzdem die Leute nicht abzukommen, oder?
Genau.
Also wäre es in deinen Augen eher ein Akt der Menschlichkeit, diese Rettungsmissionen, diese konkreten Seenotrettungsmissionen auszuweiten?
Genau.
Okay.
Und das Geld an die richtigen Stellen. Ich brauche auch kein Geld hier. Also von mir aus sollen sie alle herkommen, aber ich brauche kein Geld hier in Deutschland. Dann schiebt das doch darunter nach Italien über irgendwelche EU-Dinger und baut dort unten die Dinger, weil da kommen sie ja auch an.
Ja klar, aber wenn man davon ausgeht, dass diese Bürgerkriege in diesen Regionen auch noch eine Weile weitergehen, also dass diese Flüchtlingsströme nicht nächsten Monat versiegen werden, stellt sich schon auch die Frage, ob das so klug ist, dass die jeweils in den Ländern bleiben und müssen und wieder dahin abgeschoben werden, wo sie zuerst europäischen Boden betreten haben, oder? Oder ob dieses komische Dublin-Abkommen da nicht irgendwie auch ein bisschen hinfällig ist dann irgendwann, oder?
Komisch ist ein gutes Wort.
Naja, also halt ich habe das bis heute nicht verstanden. Was ist das, wie man ist damals, glaube ich, davon ausgegangen, da kommen nicht so viele, oder? Also
ich verstehe den ganzen Scheiß nicht. Weil ich weiß gar nicht, ich habe letztens irgendwo halt auch Deutschlandrate wahrscheinlich, eine Doku über Flüchtlinge, die 39 nach Amerika rüber sind. Halt wegen Hitler-Deutschland. Also Deutsche, die extra mit dem Schiff übergesetzt sind und sich halt auch nicht sicher waren, was da drüben sie erwartet. Mhm. So. Und ich verstehe einfach keinen, der sagt, ach, die sollen mal alle da drüben bleiben oder so. Oder kann ich nicht verstehen, den würde ich sofort auch darüber schieben. Dann soll er mal erfahren, was da ist und da herrscht herrschen unmenschliche Bedingungen. Es ist halt einfach.
Ihr hört übrigens den Blue Moon. Daniel und Henrik unterhalten sich miteinander. Die Nummer ist die 0331 70 97 110. Und wenn ihr denkt, ihr möchtet da auch mal was zu sagen, dann seid ihr hiermit herzlich eingeladen. Da genau dafür ist die Sendung da. Wir reden darüber, welche Flüchtlingspolitik jetzt in euren Augen die richtige ist, was der richtige Umgang damit ist, mit der Tatsache, dass immer mehr Menschen oder ein nicht versiegender Strom an Menschen über das Mittelmeer, auch über andere Wege, aber da wird es besonders dramatisch, zu uns möchte und dort ertrinkt. Jeden Tag ertrinken da Menschen und manchmal, wie vor gar nicht langer Zeit, sind es dann ein paar hundert auf einmal. Und irgendwie werden wir dadurch gezwungen, finde ich, uns das anzugucken und uns irgendwie dazu zu verhalten. Was ist eure Meinung dazu? Was ist jetzt das Richtige zu tun? 0331 70 97 110. Die Nummer. Daniel, eine Frage noch an dich.
Ja.
Von Leuten, die es wirklich gänzlich anders sehen als du, der du ja relativ radikal sagst, Grenzen auf, alle sollen kommen, gibt es überhaupt nicht mehr so. Hast du gar nicht die Befürchtung, dass womöglich so viele kommen, dass so dass unser Zusammenleben hier, das Zusammenleben der Menschen, die in diesen Grenzen wohnen, dadurch auch gefährdet werden könnte?
Nö.
Der soziale Frieden, der sogenannte?
Nee, also der soziale Frieden wird durch andere Unterschiede gefährdet und nicht durchs Menschsein. Also was ich jetzt auch nochmal so für mich als Schlusswort hingelegt hatte, war halt so auf jeden Fall, dass man doch das Ganze menschlich sehen sollte. Und lass, also jeder, der sagt, die sollen nicht herkommen, der soll das Leid doch bitte da unten mal erfahren. Mhm. Und andererseits ist auch die Sache, wenn wir jetzt so darüber diskutieren und sollten wir an offizielle Stellen treten oder so, was halt auch, weil ich habe dich gerade mitbekommen, wie du im Intro halt so hochgefahren bist, auch gleich wieder. Und mir geht's ja auch nicht anders.
Echt, so. Ja? Oh, versuch das immer zu vermeiden.
Und, ja, nee, so sobald das Thema aufkommt und noch schlimmer, wenn dann tatsächlich irgendeine Kontermeinung kommt, da könnte ich auch so outfahren.
Ja.
So, und dann ist aber auch die Sache halt tatsächlich, sollte man mit offiziellen Stellen reden, ruhig bleiben und vielleicht vorher noch mal kurz eine Minute hinlegen.
Was meinst
und
du
einfach mit, tief durchatmen.
Was meinst du mit offiziellen Stellen?
Keine Ahnung, wenn man sich halt wirklich irgendwo dran richtet und sagen möchte, liebe Bundesregierung, bitte macht doch da mal was anderes, dann halt keine komischen Hassmails oder irgendwas, sondern sachlich bleiben und dann halt tatsächlich sachlich argumentieren und sie sachlich in den Boden rammen. Dass sie halt einfach komischen Mist labern, wie der Herr de Maizière mit dem, naja, wir haben ja 400 gerettet und das Doppelte aber ist ertrunken, anstatt, also wie es vorher bei der Aktion war.
Ja.
Wie hießen die vorher?
Die Aktion vorher?
Vor Triton.
Also Mare Nostrum hieß ja, diese italienische und Triton war dann, glaube ich, die an der Stelle. Also Deutschland ist, glaube ich, ausgestiegen, hat dadurch 9 Millionen im Jahr, glaube ich, gespart.
Ja, aber diese Mare Nostrum haben halt wesentlich mehr Menschen auch gerettet.
Genau, war ja auch wesentlich umfangreicher und teurer.
Ob sie die dann wieder zurückgeschoben haben oder wie auch immer, aber da wurde ein Menschenleben gerettet. Also die Menschen sind nicht gestorben.
Ja. Ja, das ist so, dass selbst wenn man versucht, es ein bisschen nüchtern und rational zu betrachten, das ist das, wo man so über dieses emotionale Moment überhaupt nicht hinwegkommt, wenn man sich überlegt, so das sind halt Menschen, die da sterben. Und ist das am Ende so wichtig, ob die jetzt aus diesem Land kommen oder aus jenem oder was ihr jetzt genau ihr Motiv ist, die sterben da in dem Versuch, zu uns zu kommen.
Das ist gar nicht wichtig, also, weil Länder sind auch wieder Politik, aber wir sind alle Menschen und wir leben alle auf der Erde und das ist genug Platz.
Aber auf der anderen Seite habe ich die auch nicht umgebracht, weißt du? Ich habe die auch nicht gezwungen, sich in dieses Boot zu setzen. Wieso bin ich jetzt, ich übertreibe jetzt etwas und personifiziere es so, aber wieso bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass die in so einer Nussschale über illegale Methoden zu uns kommen können? Wieso muss ich dafür sorgen?
Weil du auch ein Mensch bist und du wahrscheinlich auch nach Freiheit strebst, oder? Und also es ist halt einfach die Sache, geh menschlich ran und versetz dich in ihre Lage und dann würdest du wahrscheinlich das Gleiche tun. Was bleibt dir über? Da unten erschossen werden oder hier oben? Oder da unten verhungern? Oder halt, also, was haben die zu verlieren, weißt du?
Vielleicht unterschätzt man von hier aus unserem Wohlstandsspeck heraus, wie stark die Motive der Leute sind. Vielleicht kann man sich das manchmal nicht so richtig vorstellen. Ich weiß es nicht.
Denke ich auch.
Daniel, ich danke dir für den Anruf.
Ich danke dir auch. Ciao.
Bis bald. Tschüss. Daniel aus dem Prenzlauer Berg mit seiner Meinung dazu, welche Flüchtlingspolitik jetzt die richtige ist, was jetzt eine richtige politische, angemessene Reaktion ist. Ja, wie wir eigentlich damit umgehen wollen, mit diesen Flüchtlingsströmen, die ja nun mal da sind, die kommen, die auch nicht abreißen und wo die Leute nicht nur sich das Schienbein verletzen und dann vielleicht irgendwie mit der übernächsten Fähre fahren müssen, weil sie kein Plätzchen mehr gekriegt haben, sondern die dann sterben, wenn diese Schiffe untergehen. Und ich frage euch, weiter geht uns das was an? Und wenn ja, was geht uns das an? Oder kann man auch vielleicht argumentieren, in der letzten Ausgabe der Zeit war so ein ganz gutes Pro-Kontra über viele Seiten, wo manche Autoren dann argumentiert und gesagt haben, ja, aber wir haben doch diese Kriege nicht gemacht in Syrien. Wir waren nicht die Despoten, die über Jahre diese Länder zusammengehalten haben und die jetzt durch irgendwelche Umwälzungen, Revolutionen da in Bürgerkriege verfallen und sowieso müssen wir für das alles gerade stehen. So die Argumentation von Leuten, die sagen, nee, wir können jetzt nicht die Grenzen bedingungslos aufmachen und wir müssen das auch nicht. Eure Meinung dazu? Nach den Nachrichten bitte wieder unter 0331 70 97 110. Der André aus Vogelsdorf ist dann bei uns und ja, sehr gerne auch ihr.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, hallo. Michael schreibt uns über unser Facebook-Profil, Wir sollten nicht die Flüchtlinge ersaufen lassen, sondern die Gründe bekämpfen, warum sie flüchten müssen. Und wir sollten aufhören, diese dritte Weltländer auszubeuten. Und Willi schreibt, wir brauchen eine Strategie, die ein Umdenken in den Köpfen vieler Menschen anregt. Wir brauchen eine Veränderung in unseren Flüchtlings- und Asylgesetzen, die es Flüchtlingen zum Beispiel ermöglicht, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Wir brauchen menschenwürdige Unterkünfte, wir brauchen Politiker, die auch mal riskieren, für das Richtige ihr Ansehen zu verlieren, und wir brauchen Lösungsansätze und keine platten Forderungen, wie einfach mal alle aufnehmen, denn jemanden aufzunehmen ist die eine Sache, ihm ein gutes und sicheres Leben zu bieten, etwas anderes. Das schreiben uns hier Michael und Willi auf unsere Frage hin. Was findet ihr, was jetzt die richtige Politik, was jetzt die richtige Reaktion darauf ist, dass immer mehr Menschen im Mittelmeer sterben bei dem Versuch, unsere Land, unsere Länder, unsere EU, unsere, aber irgendwie ist ja, wir wohnen hier die nicht, wir haben hier einen Pass, die nicht, also kann man das, glaube ich, schon so aufteilen, zu erreichen und die dabei ihr Leben riskieren und immer mehr sterben. Und ich frage euch, was machen wir jetzt? Grenzen auf, Grenzen zu? Und wenn ja, also beides, wie soll das gehen?
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Also es scheint wirklich so das Thema der Stunde. Es ist traurig genug, dass es dafür erst zwei schwere Schiffsunglücke, zwei Havarien braucht, wo jeweils mehrere hundert Menschen gestorben sind. Dass dann wir Medien, dass dann die Leute auch mal wieder genauer hingucken. Auf einmal ist das wieder ein Thema, wenn man so Organisationen fragt, die sich damit beschäftigen. Die sagen, da havarieren jeden Tag Schiffe. Da sterben auch jeden Tag Leute oder fast jeden Tag. Nur halt meistens nicht so viele und nicht so spektakulär und so. Aber es ändert ja nichts daran, dass dabei Menschen sterben, bei dem Versuch, ihr Land zu verlassen, um in unser Land zu kommen. Und es ist eine knifflige Frage, finde ich. Also es gibt diese Argumente, wenn man da jetzt diese Seenotrettungsmissionen erweitert, wenn man die Leute reihenweise rettet, wenn man sie alle rettet, dann kommen nur immer noch mehr. Das kann es nicht sein. Da spielt man den Schleusern in die Karten, diesen Illegalen, die wirklich auch die allerletzten armen Schweine noch ausnehmen, damit die irgendwie auf ein besseres Leben hoffend sich in diese Nussschalen setzt. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, lassen wir jetzt zur Abschreckung die Leute weiter ertrinken, damit nicht noch mehr kommen. Wie unmenschlich ist das? Ist das unser zivilisatorisches Niveau? Ne? Also es gibt auf beiden Seiten Argumente, die man sich anhören kann. Was sind eure? 0331 70 97 110. André, hi.
Ja, hallo, hier ist André, hallo.
André, was soll jetzt passieren?
Ja, was soll? Also ich denke, man sollte das Asylrecht dahingehend verschärfen, oder beziehungsweise nicht verschärfen, sondern einfach nur durchsetzen und beschleunigen vor allen Dingen, damit der Anreiz nicht so groß ist, zu sagen, ach, ich setze mich jetzt mal in so ein Schiff, ich versuche es jetzt einfach mal, die werden mich schon irgendwie aufnehmen, obwohl sie vielleicht ja nicht asylberechtigt wären.
Was heißt das? Also du meinst, dass man diese Asylrechtsverfahren beschleunigt, die Leute gegebenenfalls schneller abschiebt oder eben den schneller sicheren Aufenthaltstitel gibt?
Genau, dass man die Leute einfach, die unberechtigterweise dann Asylantrag stellen, schneller wieder abschieben kann, damit einfach der Anreiz, sag ich mal, nicht so hoch ist, dass man sich in so ein Boot setzt, um loszufahren. Ja? Die natürlich einen berechtigten Asylantrag stellen, muss man natürlich helfen, das steht außer Frage. Aber die halt einfach nur da unten weg wollen, weil sie da unten keinen Bock mehr haben, das geht ja auch nicht, ja. Man muss ja, wenn man da unten geboren ist, sein Land auch irgendwie am Leben halten. Ja, können ja nicht alle jetzt da unten fliehen, dann ist Afrika irgendwann leer. Das funktioniert ja auch nicht.
Ja, weiß ich nicht, ob schon sehr zugespitzt die Argumentation. Die meisten fliehen ja nicht, ne? Also die meisten können ja auch gar nicht fliehen, weil sie das Geld dazu gar nicht haben. Also die Ärmeren bleiben ja da.
Also man sollte halt, wie der Vorredner schon sagt, dass jeder hier ihn aufnehmen sollte, ist natürlich auch sehr überspitzt. Das würde auch nicht funktionieren, weil die müssen alle was essen, alle wollen dann auch medizinisch versorgt werden, das könnten wir auch nicht handeln. Dann da unten in Italien Hallen bauen, dann würde man Italien mit dem Problem weitestgehend alleine lassen. Dann sollte man da unten natürlich erstmal Hand anlegen und den Leuten da unten helfen. Und die natürlich berechtigt Asylantrag stellen, denen muss man dann hier helfen. Aber allen anderen sollte man da unten halt helfen.
Deine Argumentation geht halt davon aus, dass ein guter Teil der Leute, die ihr Leben riskiert, um hierher zu kommen, keinen, sagen wir mal, wirklich triftigen Grund, außer Bock mehr hat. Aus meiner Beobachtung heraus, auch natürlich nur über die Medien und Filme und Zeitungsartikel und so, nicht ganz sicher, ob das so sein kann. Also Würdest du das machen, weil du hier keinen Bock mehr hast und dir das hier zu heiß ist und dir gerade gekündigt wurde, dein Leben riskieren, damit du irgendwie in Nigeria, wo du keine Ahnung hast, was da überhaupt irgendwie für eine Sprache gesprochen wird, neu anzufangen?
Das ist natürlich schwer. Wir haben jetzt natürlich hier das Luxusproblem, dass wir sagen können, uns geht's gut. Ja? Andersrum natürlich, das ist, wenn man das so sieht, auch teilweise auch zu viele Männer, ja. Man sieht zu wenige Frauen und das kann ja auch kein Zufall sein. Gut, wahrscheinlich sagen, okay, die lassen die Familie erstmal unten, ich versuch's als Mann und kann die Familie dann nachholen, ja.
So ungefähr, 70% Männer sind es.
Ja, eben, ja. Das kann ja auch nicht sein. Wenn ich Hilfe brauche und wenn ich in einem anderen Land Asylantrag stellen möchte und dann mein Leben neu zu beginnen, weil man in Syrien einfach nicht mehr leben kann, weil ich auch rein ziehe, dann muss ich aber mit der ganzen Familie eine Lösung finden und nicht bloß der Mann. Und die Familie sitzt da unten und hat dann alleine ohne den Mann noch schwerer. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Also,
aber das Problem dabei ist halt, oder das Paradoxe daran ist ja, dass du, selbst wenn du diesen, wie du sagst, irgendwie berechtigten Asylantrag stellen kannst, selbst wenn du sehr wahrscheinlich anerkannt wirst, so wie jemand aus Syrien oder so oder aus Libyen oder so, du musst ja trotzdem erstmal illegal kommen. Du kannst ja nicht in Syrien einen Asylantrag stellen und dann hoffen, dass der stattgegeben wird und dann mit einem ganz normalen Linienflug nach Deutschland fliegen mit allem Mann. Das geht ja nicht.
Man sollte Geld in der Hand nehmen und den Leuten schon da unten helfen, nicht irgendwie in Italien da irgendwelche Flüchtlingslager aufbauen und dann die Leute in Italien belassen, das ist ja Quatsch, die Italiener können das ja nicht handeln, sondern dass man dann einfach sagt, man geht da runter und hilft den Leuten an der tunesischen Küste.
Ja.
An der tunesischen Küste, da wo sie in die Boote einsteigen, dass sie erst ja nicht in die Boote einsteigen, dass man da schon unten schon guckt, wer ist denn überhaupt, ja, wer ist das denn überhaupt, ja. Und dann kann man sie ja geschützt rüberbringen, ja, mit einem vernünftigen Boot, mit vernünftigen Ausrüstung und dann
naja.
Wahrscheinlich vielleicht.
Aber das heißt nicht, also in vielen Fällen ist es vielleicht nicht so einfach, ne? Weil das jetzt auch nicht so eindeutig ist, ob dieses Land gerade als nicht sicher gilt und wie lange und so. Und das ist ja auch mit ein Grund dafür, warum diese Asylverfahren auch so lange dauern. Wie würdest du das machen? Willst du dann da irgendwelche Hütten bauen und die Leute 3,5 Jahre in Tunesien warten lassen? Und was sagen denn eigentlich die Tunesier dazu?
Ja, das ist natürlich auch wieder fraglich. Darum sage ich ja, man kann sie auch nicht in Italien lassen, genauso wenig, wie man dann zu Tausenden oder zu Hunderttausenden in Tunesien lassen könnte.
Ja.
Da muss man halt eine Lösung finden, eine adäquate. Aber wenn wir jetzt die Leute reihenweise da unten rausholen, was ja auch richtig ist, man kann die auch nicht im Krieg lassen, ja, das ist ja auch richtig. Aber wenn wir jetzt 80 Millionen, wenn jeder einen in seine Wohnung holt, dann haben wir nochmal 80 Leute mehr, 80 Millionen Leute, das würde ja auch nicht funktionieren. Ja. Von daher muss man die da unten in ihrem Land, müssen sie halt irgendwie das überbrücken, dass sie da unten ihr Land dann wieder aufbauen. Darum sagt er, man muss den Leuten da unten helfen.
Ja, aber das nützt, glaube ich, für diese aktuelle Debatte, wenn du weißt, dass morgen früh und heute Nacht wieder die nächsten Boote ablegen. Das, also weißt du, wenn man sagt, man will denen da unten helfen, wie willst du jetzt den Leuten in Syrien oder in Libyen helfen? Da ist Krieg. Was willst du da machen? Also denen kannst du helfen über einen Zeitraum von mehreren Jahren und natürlich da eine bessere Politik machen, aber für heute, morgen und nächstes Jahr nützt das ja gar nichts.
Warum? Man muss sie schon daran hindern, in das Boot einzusteigen. Weil diese Nussschalen, mit was die da losfahren, umso mehr Boote da losfahren, umso mehr denken ja auch, oh, ich habe hier ein kleines Boot, ich mache mir mal schnell einen schnellen Markt und setzen sich dann auch wieder irgendwelche Leute da mit ins Boot hin. Und so wird ja jeder da unten, der irgendwie eine kriminelle Ader hat, versuchen sich damit Geld zu verdienen, indem man die über das Meer bringt. Und wenn er es schafft, hat er Geld verdient. Und wenn er es nicht schafft, dann sind sie halt alle tot. Ja. Und darum, man muss hier schon da unten irgendwie helfen, unten,
ja,
dass sie ja nicht erst in das Boot einsteigen, weil dann sind sie unter Umständen, ist es zu spät. Ja.
Ja. Naja, ich frage mich halt, wie das gehen soll. Also es gibt ja schon Leute, die sagen, dass das möglich sein müsste, eigentlich in den Botschaften der Herkunftsländer Asylanträge zu stellen. Das ist aber... geht aber im Moment nicht. Also
ja, ich glaube auch,
sieht die Regelung nicht vor.
Keine Botschaft mehr in Syrien haben.
Nein, aber egal wo. Also um Asylantrag zu stellen, musst du schon erstmal herkommen. Und das ist dann dein Problem, wie du herkommst. So, also klar kommen manche mit einem Touristenvisum oder wie auch immer und bleiben dann einfach da und so weiter. Gibt es 1000 Wege so. Aber du kannst jetzt nicht dahin gehen in Land X zur deutschen Asylbehörde und sagen, hier ist Antrag, Passfoto, hier sind 3 Monate Mietbescheinigung, Kaution, alles dabei. Und jetzt ruf mich mal nächste Woche an und sag, ob ich Asyl kriege. So funktioniert das halt nicht.
Ja, eben. Das ist mir auch klar, ja. Aber dennoch können wir auch nicht zulassen. Das ist ja deshalb, dass sie zu tausend und mit jedem Boot, was es schafft, fahren ja wieder 5 Boote mehr los.
Ja.
Weil halt die Hoffnung besteht, dass man es doch schafft.
Oder weil die Not, von immer mehr Menschen so groß ist, dass ihnen das auch egal ist, das Risiko.
Ne? Ja, darum sage ich ja, man muss den Leuten da unten helfen.
Ja. Ja,
aber und sich erst zulassen, weil die Italiener haben davon ohne Stimme gewonnen, wenn es da unten immer mehr wären. Und wir haben davon ohne Stimme gewonnen, wenn es hier immer mehr wären, die letztendlich dann auch nicht hier bleiben dürfen oder bleiben können oder was auch immer, ja.
Aber wenn
ist halt schwer.
Aber wenn du dir anguckst, wie der jetzige Zustand ist, ne? Also die europäischen Grenzen werden ja geschützt, ne? Es gibt ja auch Frontex, diese europäische Grenzagentur, hoch aufgerüstete Grenzschutztruppen. Asyl zu bekommen ist gar nicht so einfach, ist auch mit vielen, mit großem Aufwand verbunden und so. Wenn man riskiert auch sein Leben, um überhaupt erstmal anzukommen, alles ist ungewiss und so. Und trotzdem machen es die ganze Zeit immer noch Leute. Was meinst du, was man machen müsste, um das überhaupt zu stoppen, weißt du? Also man geht immer davon aus, dass wenn man das will, ist das ja kontrollierbar. Aber ist das überhaupt kontrollierbar? Wie viel Militär willst du da aufbieten, um diese riesige Seegrenze zu schützen?
Das ist natürlich schwer. Darum. Das ist zu schwer, natürlich. Darum sage ich, man müsste den Leuten schon da unten helfen, im Land direkt, dass sie ja nicht erst losfahren müssten. Da müsste wie auch immer, die daran hindern können. Ja, wenn die schon zu Tausenden von Syrien da in die Boote reinsteigen, das kann ja nicht gesund sein, ist es ja auch nicht. Ja?
Aber wie also, willst du das machen? Also selbst wenn, angenommen, alle finden das richtig, so wie du das sagst, ja, muss man da schon dran hindern und so, wie willst du die da dran hindern?
Ja, wenn man es wüsste wahrscheinlich, hätte man es schon gemacht. Ja, aber das bringt ja auch nicht. Man lässt ja jetzt unten Boote patrouillieren. Und die sind ja auch nicht doof, ja. Die haben auch wahrscheinlich ein bisschen an Technik schon da. Dann sind die Boote weg. Das sehen die anhand der, keine Ahnung, GPS-Daten, Funkdaten, was auch immer. Und dann fahren sie doch mit ihren kleinen Apple-Kähnen los und versuchen, über das Mittelmeer zu kommen. Dafür ist es einfach zu groß, um die da unten im Wasser adäquat zu schützen. Also muss man es vorher machen, weil nachher kann es schon zu spät sein, ja, wenn sie erstmal untergegangen sind.
Ja, wenn sie untergegangen sind, ist es meistens zu spät.
Eben, also muss man sie schon vorher schützen und helfen und das kann man nur, solange wie sie noch an Land sind.
Aber nochmal, also wenn man sich überlegt zum Beispiel, dass es zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten die wahrscheinlich modernste, sicherste und bestgeschützte Grenze aller Zeiten ever gibt.
Ja.
Auch die selbst die Berliner Mauer irgendwie ein Witz gegen war, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, die Schrecken der Mauer. Und trotzdem kommen täglich Hunderte, wenn nicht Tausende, immer noch über diese Grenze, illegal, aus Lateinamerika, um irgendwie in den Vereinigten Staaten irgendwie Fuß zu fassen und da irgendwie ein neues Leben anzufassen. Also selbst, wie willst du dann so eine riesige Seegrenze schützen? Also weißt du, muss man nicht anfangen, das anders zu denken? Weil wenn man das akzeptiert, dass die Leute sowieso kommen, egal was man macht, weißt du, dann muss man halt irgendwie damit umgehen. Aber ich, keine Ahnung, bin auch kein Grenzschutzexperte oder so. Ich denke nur, wie will man, weißt du, das ist ja so riesig. Ja. Und,
ist ja nicht so, dass ich mich helfen will, sag mal so. Aber wir können ja auch nicht in Europa jetzt noch x Millionen, es funktioniert einfach nicht. Es kann ja nicht funktionieren. Weil, wenn jetzt noch ein paar Millionen nach Deutschland kommen, meinetwegen, was sie auch sollen, wenn sie in die Phase sind, ist ja keine Frage. Aber die wollen alle essen, die müssen medizinisch versorgt werden, dann sollten sie auch irgendwie mal arbeiten, damit sie auch was zur Wirtschaft beitragen. Wie soll das funktionieren? Es geht nicht, ja. Man kann es vielleicht.
Aber wir brauchen ja Zuwanderung. Also warum soll das nicht funktionieren? Die Leute wollen ja arbeiten, so, die dürfen ja nicht.
Ja, es ist ja keine Frage. Sollen sie ja dann auch. Aber wo und wie? Wir brauchen natürlich ein paar Fachkräfte, ist ja richtig. Aber das begrenzt sich ja auch bloß vielleicht auf ein paar Tausend und nicht auf ein paar Hunderttausend. Ich weiß ja jetzt nicht genau zahlen, wie viele Ingenieure oder Ärzte in Deutschland gebraucht werden. Aber das sind ja wahrscheinlich auch keine zehnstelligen Zahlen, sondern vielleicht ein paar hundert oder so. Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Also sicherlich können wir locker ein paar hunderttausend aufnehmen. Das würde Deutschland gern ein Flex werden, ein paar Tausender oder ein paar Hunderttausender. Ja, aber Millionen würde dann wahrscheinlich schon schwer werden.
Ja. ja, kommt wahrscheinlich auch immer drauf an, über was für einen Zeitraum und mit welchem Anspruch,
wie man das macht. Ja, natürlich, über ein paar Jahre gesehen, dann ist natürlich die Fluktuation, dass wieder Menschen zurückgehen, woanders hingehen, sterben, klar. Aber jetzt auf einen Schlag 3 Millionen Menschen, kriegst du ja nicht hin, das ist doch mal eine Stadt von Berlin, wie soll das funktionieren?
Naja, andere Länder machen das ja auch, ne? Im Libanon, in Jordanien, in der Türkei sind Millionen, Abermillionen mehr Flüchtlinge als bei uns, ne? Weil das die Nachbarländer sind von diesen Krisenregionen. Aber also ist natürlich.
Darum sage ich ja, wenn die da unten sind, dann sollen wir denen da unten helfen.
Ja.
Die, wo es gar nicht mehr geht, aus welchen Gründen auch immer, sollen in Europa das versuchen. Aber die anderen, die noch stark sind oder was auch immer, dann soll man halt irgendwie dafür sorgen, dass der Krieg vorbei ist und dann sollen die unten ihr Land aufbauen. Die haben da seit tausenden Jahren gelebt und dann sollen die doch auch weiter da leben. Das ist ihr Land. Wenn der Krieg vorbei ist, dann gehen die bestimmt gerne wieder in ihr Land zurück.
Ganz bestimmt. So, also ich weiß nicht, das sind natürlich immer nur Momentaufnahmen, aber die meisten Leute, von denen man so hört und mit denen ich jetzt persönlich gesprochen habe, oder natürlich würden die gerne in ihr befriedetes Land zurück, wo sie in Freiheit ihr Leben leben können. Also wie eingangs schon gesagt, ne, ich meine, wer von uns verlässt schon gerne mit einer Plastiktüte in der Hand und nichts mehr, weißt du, als irgendwie
teilweise darum
so ein Hemd am Leib, gerne sein Land, um irgendwo hinzugehen, wo man nichts kennt und die Sprache nicht kann, und das macht ja keiner freiwillig irgendwie.
Ganz genau. Ja, und darum. Die Kriege ist allgemein da unten. Wenn man das sieht, da unten jetzt weiter unten da in Boko Haram mit der ISIS und so, das ist auch nicht in Ordnung, ja. Aber da kommt man nicht hingegen an wahrscheinlich. Da hat man keine Chance, scheinbar als normal zivilisierter Mensch, in Anführungsstrichen.
Aber ich finde das eine interessante Frage, wo du sagst, also die Leute, die kommen, die sollen dann auch arbeiten dürfen, die sollen dann auch irgendwie hier beitragen zum Gemeinwesen. Aber beantworte natürlich noch nicht so richtig die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir morgen? Was machen wir nächste Woche? Lassen wir die Leute ertrinken?
Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht, ja. Aber so wie es sich entwickelt hat, über einen längeren Zeitraum, dass immer mehr Boote waren und man hat es nicht handeln können, kann man es jetzt natürlich auch nicht von einer Minute aufs andere handeln. Da muss man halt eine langfristige Lösung finden, ja. Und sicherlich ist die langfristige Lösung Fleisch und Fleischen gebaut, wenn noch mehr Boote losfahren, ist so krass wie es ist. Aber dann kann man aber die spätere Leute, die kommen, besser helfen. Ja, ist natürlich jetzt krass ausgedrückt. Aber von jetzt auf gleich kann man es natürlich nicht ändern. Man muss sich schon einen Plan machen.
Die Meinung von André aus Vogelsdorf. Wo ist das eigentlich, André?
Östlich von Berlin, am Berliner Ring.
Ah ja.
Richtung Strausberg.
Am Berliner Ring, ist auch eine schöne Ortsbeschreibung. Aber Richtung Strausberg.
Berliner Ring sagt ja jedem was. Wenn ich jetzt sage, östlich Berliner Ring, Richtung Strausberg, okay. Dann kommt es am nächsten hin.
Ja, weiß ich auch was. André, vielen Dank dir.
Schönen Abend. Okay.
Tschüss.
Jude, tschüss.
Also die Meinung von André, wirklich konträr zu der Meinung von Daniel, der zuerst angerufen hatte. Also André, der sagte, er ist nicht dagegen, Leute aufzunehmen. Er ist auch nicht dagegen, Leute aufzunehmen, die tatsächlich verfolgt sind. Aber er findet, man sollte strengere Richtlinien, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ansetzen im Asylgesetz, schnellere Asylverfahren und dann sagen, jawohl, wer tatsächlich verfolgt ist, wer aus dem Kriegsgebiet kommt, der soll dann hier auch gut aufgenommen werden, gut integriert werden. Aber die Leute, die diesen dann strengeren Statuten nicht entsprechen, denen soll in den Herkunftsländern, in den Transitländern geholfen werden. Es soll da schon geprüft werden, ob sie kommen können, kommen dürfen, kommen sollen und die Grenzen dort besser geschützt, damit diese Boote gar nicht erst losfahren. Wie praktikabel das jetzt alles im Einzelnen ist, ist eine andere Frage. Aber das ist die Meinung von André auf unsere Frage, auf meine Frage hin, was ihr findet, welche Flüchtlingspolitik jetzt angeraten ist. Wie wir politisch damit umgehen, mit dem, was da passiert im Mittelmeer. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Michaela aus Prützke ist die nächste in der Leitung. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich grüße dich. Also ich muss mal sagen, was der André eben gerade gesagt hat, hat mich total erschüttert. Ja. Also wenn viele Leute so in Deutschland denken, also erstens mal kann man da unten gar nichts ändern. Wie will man das machen? Wer erklärt sich denn bereit, überhaupt darunter zu gehen und zu helfen? Und ich denke mal, wir müssen ganz weit ausholen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Aber egal, ob wir schwarz, rot oder gelb sind, wir sind alle Menschen. Und wenn ich jetzt mal so aushole, sag ich mal, alles hat mit dem Urknall angefangen. Man kann sich darüber streiten, wie jeder den Urknall sieht, aber der war nun mal da. Ich denke, das war eine Energie. Und die hat uns eigentlich eine tolle Welt geschenkt mit Sonne, Mond und Sterne, und wenn manche sagen, das ist irgendwie so gerade mal so passiert, kann ich nur darüber lachen, muss ich sagen. Aber was die Menschen aus dieser Welt machen, weil es denen nur um Macht und Profit geht und um ihre eigene Suppe, sag ich mal so, und weil jeder an sich denkt, verändert sich auch nichts in dieser Welt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meine persönliche Meinung.
Wenn das so strukturell so passiert und du das so beobachtest, dann scheint das ja den Menschen inne zu liegen, die Dinge so zu machen.
Ja, wahrscheinlich ja. Ja, ich habe ja gesagt, das Problem ist einfach, jeder denkt heutzutage nur noch an sich. Ich denke mal, wenn es gibt so viele reiche Menschen oder wohlhabende Menschen in Deutschland und wir können wirklich froh sein und es ist eigentlich ein Segen, dass wir in diesem Land leben, könnten wir viel mehr spenden und viel mehr Leuten helfen. Aber das wird einfach nicht gemacht, weil der Kopf dreht sich darum, wann kann ich mir das nächste Auto kaufen, wann kann ich schön essen gehen, ist ja alles schön, kann man alles machen. Aber man sollte dabei nicht die Menschen vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt werden wahrscheinlich Leute, die für eine eher sehr kontrollierte Aufnahme von Menschen argumentieren, sagen, wieso, wir nehmen doch auch schon ganz schön viele auf und wir tun auch ganz schön viel für die.
Also ich finde, es wird einfach zu wenig gemacht. Wie gesagt, ich bin dafür, dass man alle Menschen aufnimmt. Ich möchte mal Menschen fragen, gut, ich habe noch nie im Kriegsgebiet gelebt, aber ich möchte mal fragen, diese Menschen, die so denken wie der André, ob die sich überhaupt vorstellen können, wie das eigentlich ist, in so einem Kriegsgebiet zu leben. Kein Wasser zu haben, nichts zu essen zu haben, nicht zu wissen, wie man die Kinder ernähren soll und so weiter. Und sein Argument, muss ich jetzt mal sagen, ja, also dann muss die ganze Familie mit, kann ich absolut nicht verstehen, weil das wäre verantwortungslos. Die Menschen, die sich in dieses Boot setzen, wissen genau, was sich einlassen. Die setzen sich da rein oder fragt mich, wie verzweifelt muss ein Mensch sein und wissen, die können sterben. Da nehme ich doch nicht meine 5 Kinder oder 3 Kinder oder wie viel auch immer und meine Frau mit, dass sie dann auch sterben. Also ich finde das einfach unmöglich, ja. Und es wird hier.
Ja, aber um jetzt kurz den André, also es hat auch mit meinem Weltbild nicht alles übereingestimmt, was er gesagt hat, aber zumindest sollten wir ihn doch richtig verstehen. Also er war ja der Meinung, dass man diesen Asylantrag auch schon in den Herkunftsländern stellen sollte und dann mit einem vernünftigen Boot, mit einem vernünftigen Transport mit rüberkommen und dann aber auch alle. So habe ich ihn zumindest verstanden.
Ja, das ist für mich eine Wunschvorstellung. Er konnte ja nicht mal sagen, was er da überhaupt in diesem Land abändern will. Und mir geht es doch nicht nur um den André. Da wird sich einfach nichts ändern. Weil das geht nicht darum, was sich in einem Jahr ändert oder in 2 Jahren ändert. Es geht darum, die Kinder haben jetzt Hunger und die leben jetzt in diesem Kriegsgebiet, in Angst ausgesetzt und so weiter. Und die denken von heute auf morgen und denken, wie komme ich aus dieser Situation raus? Wenn man da eine Planung macht, die sowieso nicht funktioniert, da wird immer nur viel geredet und viele Sätze abgeschlossen oder auch nicht und widerlegt und so weiter, dann sterben die Leute da sowieso. Wir alle wissen, dass sie jeden Tag essen müssen und trinken müssen und vielleicht irgendwie einen Unterschlupf brauchen oder so. Und von daher ist es überhaupt nicht realisierbar und wir müssen von heute auf morgen denken und nicht, was in 2 Jahren ist.
Ja.
Ja. Aber ich denke, ich bin dafür, muss ganz ehrlich sagen, dass die alle aufgenommen werden. Und manche sagen ja auch, wenn ich dazu höre, gerade im Dorf, ich habe vorher am Kudamm in Berlin gewohnt, ja, also diese Ausländer, keine Lust zu arbeiten. Ich muss mal sagen, wie viele Arbeitslose haben wir, die nur vom Staat leben, schwarz arbeiten? Ich will nicht alle über den Kamm scheren, aber überhaupt keine Lust haben zu arbeiten. Und diese Leute...
Ja, ich glaube, jetzt so ein Stereotyp mit dem anderen zu vergleichen, ist auch
ja,
wenig
gut,
zielführend.
Ja, gut, dann nehme ich das zurück, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, diese Menschen kommen nicht her, um irgendwie Deutschland auszunehmen, sondern die kommen her, weil sie Not sind. Ja, und die Leute hier verstehen es einfach nicht, muss ich sagen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich in so einem Gebiet leben würde, würde ich genau dasselbe machen und hoffen, dass ich nicht untergehe und hoffen, dass ich irgendwo da bin, wo es mir besser geht und ja, und da würde ich mich auch einbringen. Und man kann nicht sagen, ja, alle Ausländer wollen hier nur von unseren Sozial- ja. Leistung geben und haben keine Lust zu arbeiten.
Aber das für dich, ist einfach aber,
unmöglich, muss ich sagen.
Ne? Und für dich ist das jetzt auch eher zweitrangig, welche Konsequenzen das für unser Gemeinwesen, für unser Sozialsystem, für den sozialen Frieden hier hätte. Darum geht es jetzt erstmal nicht, wenn ich die richtig verstehe. Es geht darum, das Leben dieser Leute zu retten und wir werden es schon irgendwie schaffen.
Naja, irgendwie schaffen. Ich meine, Deutschland ist doch reich genug. Und was heißt irgendwie schaffen? Also man muss da helfen.
Naja, es wird ja Konsequenzen haben. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es nicht nur ein paar tausend sind und dass es auch nicht nur bis nächstes Jahr im November noch geht, sondern dass das eine Entwicklung ist, die über Jahre noch gehen wird. Es kommen über Jahre noch Menschen, das heißt, lass mich auch kurz ausreden, Michael. Lass mich auch kurz ausreden.
Ja.
Sonst habe ich immer so schnell keine Lust mehr. Und das heißt doch, dass das für uns auf jeden Fall eine spürbare Veränderung, manche würden von einer Belastung sprechen, wird. Also müssen wir uns das schon darauf einlassen, oder? Wie siehst du es?
Ja, inwiefern eine Belastung? Du hast davon selber gesagt, die Türkei und andere Länder nehmen Millionen von Flüchtlingen auf und da klappt es ja auch.
Ja, gut, klappt. Also die wohnen ja teilweise, weiß nicht, ob man jetzt in so einem jordanischen Flüchtlingscamp so gerne wohnen möchte auf die Dauer. Also das ist dann schon wirklich erste Hilfe, damit die Leute überleben. Ne? Das hat nichts damit zu tun, Leute in eine Gesellschaft zu integrieren oder da eine langfristige Perspektive anzubieten. So.
Es ist auch egal. Ich bin unter Meinung, da wo Leute Not sind, sollte man helfen. Wir sind nicht besser, weil wir Deutsche sind und wir sind auch nicht besser, weil wir in diesem Land geboren sind oder weil uns das so gut geht, ist ja alles schön, sondern man muss da helfen, wo Hilfe angesagt ist. Und da sollte jeder mit anpacken, nicht nur die Politik, man muss selber als Mensch bei sich gucken und sagen, wie kann ich das jetzt machen oder wie kann ich da helfen oder kann ich da was spenden oder oder dies oder jenes.
Alles klar. Ist, glaube ich, deutlich geworden, dein Standpunkt, Michaela. Ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, dein Standpunkt, der tatsächlich vehement dafür ist, jetzt keinen einzigen im Stich zu lassen und Herz und Grenzen und Geldbeutel aufzumachen, um diesen Menschen eben zu helfen, die jetzt in Not sind. Michaela, ich danke dir für den Anruf.
Ja, danke.
Tschüss.
Fritz.
Hendrik Schröder.
Blue Moon. Hallo Iman.
Ja, hallo. Also, mein Name ist Iman und ich bin ein Flüchtlinge. Also, ich möchte ein paar erzählen von einem Flüchtlinge, Leute. Also.
Von wo bist du geflüchtet, Iman?
Also, ich komme aus dem Iran. Also, ich bin seit über drei, vier Jahre Asyl. Also, möchte ich zuerst sagen, bitte nicht denken, alle, wenn die Leute hier kommen, für Geld oder Arbeit kommen. Es gibt viele Leute bei Flüchtlingen, alle Leben verloren und musste von Heimat verlassen. Also, und musste von Heimat verlassen. Das ist ganz anders.
Warum musstest du deine Heimat verlassen?
Ja, also meine Meinung ist eine moderne Meinung und ich will Freiheit weiterleben. Also, aber es gibt bei diktatorischen Regime bei alle wie Länder eine große Fehler, wenn du denkst anders.
Mhm.
Also ich möchte einfach sagen, zuerst entschuldige ich, wenn kann ich nicht einfach auf Deutsch reden, aber das Problem ist zum Beispiel für mich selbst, ich habe gar nichts gedacht, muss ich von meiner Heimat verlassen. Aber mit einer Sekunde, ich habe alles mein Leben verloren. Und seit 3 Jahren musste ich hier zeigen, ja, hallo, ich habe mein Leben verloren oder zum Beispiel mein Liebe ist gefährlich in meiner Heimat.
Du meinst mit deinem Leben verloren alles, was dein Leben ausgemacht hat? Also vermute ich mal, oder? Weil denn dein Leben, du lebst ja noch glücklicherweise. Aber was meinst du damit? Du hast dein Leben verloren. Du hast deine Familie verloren oder deine?
Natürlich. Erste ist Familie. Erste ist Familie, dann Job, dann Freundschaft, alles. Hm. Dann du bist nicht null, du bist runter null. Das ist sprachlos, wenn jemand erzählen, was ist ein Geduld bei diesen Leuten.
Hm.
Also die andere Seite ist, viele Flüchtlinge in Deutschland oder die anderen Länder gehen und kennt eine positive Person dich in diesem Land sein. Viele Flüchtlinge ist zum Beispiel unsere Heimat studieren sein oder ein Profi-Mensch sein und könnt hier viele positive Sachen schaffen für deutsche Leute auch.
Ja.
Also.
Aber Iman, bist du denn jetzt anerkannt als politisch verfolgter Flüchtling oder wie ist dein Status im Moment?
Also ich habe vielleicht Glück gehabt. Ich habe heute meinen Aufenthalt bekommen. Also aber musste ich ein bisschen unsere Schwierigkeit in Asylbewerber sagen. Also,
aber kurz nochmal nachgefragt, also und die unbefristete Aufenthaltserlaubnis und also welcher Fluchtgrund wurde anerkannt oder was ist dein offizieller Status?
Also sorry, ich habe nicht richtig verstanden. Also aber
hast du die Aufenthaltserlaubnis bekommen, weil du politisch verfolgt bist im Iran?
Ja, genau.
Okay.
60a ist meine Aufenthalt. Also aber musste ich ein bisschen diese erzählen. Also bitte die Leute einfach denken, wenn diese Leute leben in einer Etage, in einem Wohnheim mit zwei oder ein Toilette für alle, mit 80 Leute, 50 Leute. Oder zwei Duschen für 70 Leute, 60 Leute. Das ist wirklich nicht einfach. Das ist Gesundheit für jeden Personen. Oder man kann denken, 8 Personen, jeden Personen von einer Heimat und dann du musst in 30 Quadratmeter bei 8 Personen leben. Du weißt nicht, wie lange dauert. Für mich war es über 3 Jahre.
Also über 3 Jahre, die du auch in solchen Heimen gewohnt hast, in solchen Unterkünften?
Ja, ich war ganze Zeit in Wohnheim. Vielleicht, ich habe Glück gehabt, weil ich konnte sofort mit vielen deutschen Leuten kennenlernen. Und ich habe so viel etwas gelernt und etwas gemacht. Aber wenn jemand kommt hier und kann nicht sofort deutsche Leute Kontakt machen oder deutsche Leute kennenlernen, wirklich ist dunkle Zeit. Hm. Ganz einfach, ist dunkle Zeit. Du hast eine Versicherung, aber mehr als Erkältung, das funktioniert nicht.
Hm.
Zum Beispiel, wenn du brauchst eine Operation oder so, wieso brauchst du 6 Monate, 4 Monate, musst warten für eine Antwort, positiv oder negativ.
Ja.
Aber man denkt nicht, 6 Monate später, für dich ist zu spät.
Was würde eigentlich passieren, wenn du jetzt nach Iran zurückkehren müsstest? Was würde dir passieren?
Für mich ist gefährlich. Das kostet für mich mein Leben. Also wenn ich nach Iran zurückgehe und für mich ist ganz einfach Sturm. Also.
Da bist du sicher, das wäre so.
Das ist sprachlos. Man kann nicht diese Geschichte einfach erzählen.
Ja.
Also, aber ich habe diese 3 Jahre Zeit viele Leute in Wohnheim kennengelernt, aus allen Ländern. Wirklich, diese Leute kommt aus Syrien, kommt aus Afghanistan, kommt aus Irak, also oder Rumänien, ich weiß nicht, alles Länder. wirklich viele positive Leute es gibt bei diesen Flüchtlingen und kann in für Deutschland oder die anderen Länder auch richtig etwas schaffen und machen.
Hast du Angst gehabt in der Zeit, dass du abgeschoben wirst, zurückgeschickt in den Iran?
Natürlich. Ich habe eine Frage von deutschen Leuten. Also, ihr wollt zum Beispiel von eurer Heimat verlassen und nicht wieder in eure Heimat kommen? Das ist eine komische Frage. Also, natürlich, ich wollte immer in meiner Heimat weiterleben, aber für mich ist es gefährlich. Kostet mein Leben. Aber ja, bei Sprache vielleicht ist eine Fehler von uns, wir müssen richtig zeigen, was gibt es bei uns? Was ist passiert bei uns? In unserem Wohnheim, in unserem Leben, wir haben zum Beispiel diese Probleme, also weiß ich nicht, aber ich habe gedacht, ich musste das sagen.
Ja. Meinst du, dass viele Deutsche, viele Europäer vielleicht nicht genau verstehen, was die Motive der Leute sind, wie groß die Not der Leute ist?
Natürlich, diese Leute wollen leben in ihren Heimat und natürlich darf man fragen, warum diese Leute kommen hier. Hm. Aber die andere Seite ist, diese Leute muss kommen und richtig mit Auge gucken, was gibt es richtig sicher, oder? Hm. Zum Beispiel, was ist passiert bei Flüchtlingen in unserer Heimat, egal von welchen Ländern kommt, oder was gibt es hier, diese momentan, diese Zeit bei uns? Zum Beispiel, für Flüchtlinge sozial gibt einige Geld und so. Aber diese Leute immer sagen, wir können zum Beispiel selbst arbeiten und sozial muss nicht für uns Geld geben.
Ja, also du hast die drei Jahre hast du ja dann auch nicht gearbeitet, oder? Du durftest ja nicht.
Ja, aber ich habe immer gesagt, zum Beispiel, ich bin ein junger Mann, ich habe Energie, ich habe Respekt für mein Personal. Ich kann arbeiten, brauche ich nicht eure Geld. Aber ja. wenn Sozial sagt, du darfst nicht arbeiten, was kann ich machen?
Ja.
Ich will nicht schwarz leben. Wenn wollte ich schwarz leben, ich bleibe in meiner Heimat und schwarz weiterleben. Aber ich bin ein modernischer Mensch. Ich wollte Freiheit weiterleben. Ganz weiß, ganz sicher.
Meinst du, dass du in den nächsten Jahren nach Iran zurückgehst, weil es dort eine demokratische Revolution geben wird?
Natürlich. Meine Familie ist da. Alle meine Leben, über 20 Jahre ist da. Aber das ist sprachlos. Man kann nicht einfach erzählen, zum Beispiel von dich fragen, du wolltest in deiner Heimat weiterleben oder nicht.
Nee, ich meinte mehr, ob du dir vorstellen kannst, dass sich die Verhältnisse in Iran so verändern, dass du wieder zurückgehen möchtest?
Ist schwierig antworten. Weißt du, zum Beispiel, ich habe diese 3 Jahre in Deutschland so viele Leute kennengelernt oder Deutschland für mich so viel etwas gemacht. Ich musste auch sagen und Danke sagen von Deutschland, weil Deutschland hat mich nicht gesagt, bitte kommt hier oder so. Aber ich war hier, ich hatte Deutschkurs oder zum Beispiel ein Zimmer oder so. Ich musste auch Danke sagen von Deutschland und deutsche Leute, weil ja, also, aber muss ich gucken, diese Zeit?
Ja, verstehe.
Wenn kann ich gucken, zum Beispiel hier etwas positiv machen, natürlich hier weitermachen.
Ja.
Aber wenn ich denke, ich bin nicht ein positiver Mensch und für Deutschland, natürlich, ich gehe zurück wieder in meine Heimat.
Aber jetzt mit der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis kannst du machen, was du willst, mehr oder weniger, oder? Jetzt kannst du ein richtiges Leben aufbauen, oder? Nicht mehr improvisiert.
Ja, ich habe schon gesagt, also ich habe heute meinen Aufenthalt bekommen, also ich kann jetzt mehr als vorher hier etwas machen, also
aber ist deine, also ich meine,
Fußballspieler, also und ich bin hier Fußballtrainer für Flüchtlinge und deutsche Kids auch, also ich mache jeden Tag etwas für Kids, also ich bin nicht negativ für zum Beispiel meine Leben, weißt du, oder meine Stadt oder meine Heimat jetzt hier in Deutschland.
Ja.
Und es gibt viele Leute wie ich, die für anderes Arbeit bei Arzt oder Architekt oder so.
Klar.
Es gibt viele Möglichkeiten bei Flüchtlingen.
Aber vielleicht kommen auch Leute, die kommen, die können gar nichts und müssen trotzdem geschützt werden. Kann auch sein.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber meine Meinung ist, auch diese Leute wollen etwas lernen.
Ja, verstehe.
Und danach kann für alle Leute positiv sein und etwas richtig schaffen. Oder?
Ja, ja, das ist die Frage, die ich mir stelle. Ist es nicht eigentlich möglich? Also ich gehe auch so wie du davon aus, jeder Mensch möchte eigentlich was beitragen, möchte eigentlich Teil von etwas sein, möchte arbeiten, ne, möchte was Gutes machen.
Ja.
Und wenn man, kann man es nicht schaffen, die Verhältnisse so zu machen, dass es allen mehr oder weniger oder möglichst möglich ist.
Ne? Mhm.
Ja. Iman, ich danke dir ganz herzlich für den Anruf.
Ja, sehr gerne. Ja? Und bitte, beide Seiten gucken, positiv und negativ zusammen. Danach denken, was ist das bei Flüchtlingen? Also, ich danke wieder von Deutschland, weil es gibt viele Möglichkeiten für mich hier und kann ich hier mit meiner Meinung weiterleben. Aber ich habe gedacht, vielleicht muss eine Flüchtlinge auch etwas sagen.
Ja, finde ich sehr gut.
Ja.
Herzlichen gerne. Dank.
Ja, gerne. Danke schon.
Bis bald.
Ja, danke. Ciao.
Ciao, ciao. Iman kam vor 3-4 Jahren aus Iran nach Deutschland, weil er da politisch verfolgt war. War jetzt mit der kleinen Sprachbarriere ein bisschen schwierig, das so ganz genau nachzufragen. Irgendwie. Aber ich habe ihn, glaube ich, schon richtig verstanden, dass er dort politisch aktiv war, ein moderner Mensch war, wie er sich ausdrückt und so. Und das eben den Autoritäten dort nicht gefiel. Und er sagte glasklar, wenn er jetzt zurückgeht nach Iran, dann wird er dort sterben, wird er dort umgebracht. Und er hat 3 Jahre gewartet, bis sein Asylverfahren durch war. Er hat 3 Jahre in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften gewohnt unter spartanischen Bedingungen und Angst gehabt, dass er wieder abgeschoben wird. Dabei wollte er doch arbeiten und wollte er doch was machen. Also auf der einen Seite diese sehr dunkle Erfahrung, aber auf der anderen Seite, wie er sagte, auch eine Dankbarkeit dafür, dass er aufgenommen wurde. Keiner hat hier nach ihm gefragt, aber er konnte bleiben, er darf bleiben. Also diese unterschiedlichen Erfahrungen, diese unterschiedlichen Gefühle, die Iman der ganzen Sache, ja, als jemand, um den es heute Abend ja auch unter anderem geht, in dieser Sendung gemacht hat. 0331 70 97 110, die Nummer. Vor den Küsten der Europäischen Union ertrinken jeden Tag Menschen. Geht uns das was an? Und was machen wir jetzt? Die Grenzen noch stärker zu oder die Grenzen noch weiter auf? Das ist ganz kurz gefasst das Thema dieser Sendung. Ich lade euch ein, euch dazu zu äußern. Decency vom Album Thin Walls der Gruppe Balthasar, die heute Abend, morgen Abend in Neukölln, im Festsaal Neukölln spielt. Nee, Festsaal, was? Nee, hier, wie heißt es? Nicht Festsaal Neukölln. Wie heißt denn der Laden? Saalbau Neukölln, Heimathafen. Mensch, meine Redaktion guckt mich hier mit 6 Glasaugen an und hilft mir nicht. So sind sie hier. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer für diese Sendung. Ihr seid eingeladen anzurufen. Wir reden über Flüchtlingspolitik heute. Das Schlagwort da mal so drüber setzen darf. Denn ja, es ist die Frage, welche Politik wir jetzt eigentlich möchten. Wie wir uns verhalten möchten dazu, dass immer mehr Menschen oder zumindest stetig Menschen versuchen zu uns zu kommen und bei diesem Versuch sterben. Geht uns das was an? Matthias aus Reinickendorf, hi.
Hallo.
Geht uns das was an?
Also, hören Sie mich?
Ja, lass uns duzen.
Gut. Ja, wir duzen uns, okay. Also ich sag mal so, es geht uns schon was an. Was mir nur nicht gefällt in dieser ganzen Geschichte ist, dass meiner Meinung nach die Politik in Deutschland Europa und der ganzen Welt eigentlich seit Jahrzehnten versagt.
Das ist natürlich ein sehr allgemeiner Vorwurf. Könntest du ihn spezifizieren?
Kann ich ihn spezifizieren?
Nein, aber ja. was meinst du genau?
Ich meine einfach, dass das nicht passt, wie alles so läuft. Dass den Leuten das auf der einen Art so arm und schlecht geht und andere leben in Saus und Braus. Der Kapitalismus, der ist einfach sowas von heftig geworden in der Welt und es gibt halt einfach ich sag jetzt mal Familienclans, die in Geld schwimmen, ja, und dann gibt's eben diese Armut in verschiedenen Ländern und das passt einfach nicht. Und was die Dame vorhin meinte, von wegen, dass wir jeder da was ändern kann. Was kann ich denn ändern? Ich kann gar nichts ändern. Selbst wenn ich was spende, was kommt denn an? Da kommt dann ein Zehntel von an, wie man das immer so hört, dass der Rest von dem Geld verschwindet in irgendwelche Taschen oder wie auch immer. Also was kann denn jetzt jeder Einzelne machen?
Also sagen wir mal so, wenn es zum Beispiel um Atomkraft geht, da braucht es dann erstmal Fukushima und dann braucht es aber auch einen großen öffentlichen Druck, weil durch diese Katastrophe in Japan ein guter Teil der Bevölkerung hierzulande auf einmal gegen Atomkraft war oder noch stärker als vorher. Gab es große Demonstrationen, so die öffentliche Meinung tut sich ja auch kund über verschiedenste Kanäle und auf einmal war sogar so eine Pro-Atomkanzlerin natürlich gegen Atomkraft und für die Energiewende. Rudert dann auch wieder zurück Jahre später, aber das ist ja eine andere Sache. Weißt du, also ich meine, wieso hat Volk nicht die Macht, den Zeitgeist zu ändern in gewissen Dingen? Matthias?
Ja, weiß ich jetzt nicht richtig, was jetzt die Atomkraft damit zu tun hat.
Naja, das ist also auch ein Thema, weil du meinst, also Deutschland, die EU, die haben eine Flüchtlingspolitik und Das ist ja kein Naturgesetz, meine ich. Das ist ja gestaltbar. Das kann man ja so oder so machen. Und das ist ja
definitiv gestaltbar. Und da meiner Meinung nach gibt's da Loch und Löcher Probleme, wie die das handhaben. Warum wird nicht in dem Land mehr gemacht für die Leute? Warum geht man da nicht einfach besser mit den Leuten um, investiert, dass es den Menschen besser geht, dass sie Arbeit haben, dass sie ein Leben haben mit ihren Familien und so weiter. Ich weiß halt nicht, diese ganzen krassen Wanderungen, die so in der Welt passieren, ob das eine Endlösung sein soll. Also meiner Meinung nach nicht. Und deswegen, das kann ich halt irgendwie nicht verstehen, ja. Dass da nicht richtig die Politik, warum gibt es in Afrika immer noch nicht für die meisten Leute Wasser? Ja, das Naturgut oder das Gut, was jedem zur Verfügung stehen müsste. Warum kriegt man das seit Jahrzehnten nicht hin, dass es Leuten da immer noch so schlecht geht?
Aber es sind natürlich da auch regionale Konflikte, teilweise in die man sich nicht so einfach einmischen kann, weil die Fronten nicht klar sind, weil auch nicht klar ist, wo man jetzt tatsächlich was Gutes erreicht, wenn man an welcher Stelle nachhilft, interveniert, investiert und so. Also das ist ja nicht so einfach und das ist ja auch immer unterschiedlich, je nachdem, wo jetzt welcher Konflikt ist. Also ich meine, in Libyen ist Bürgerkrieg, in Syrien ist Bürgerkrieg. Was willst du da jetzt sagen? Weil wie soll man da jetzt helfen? Soll man da intervenieren und irgendwie Frieden schaffen durch eine militärische Intervention oder so leicht gesagt, ne? Man muss da in den Ländern das helfen. Aber jetzt, wenn man sich's mal konkret anguckt, was willst du denn machen in Sudan, wo seit 30 Jahren irgendwie so ein Diktator regiert, ein Islamist, wo Christen verfolgt werden oder so? Wie willst du denen jetzt, was willst du da machen vor Ort?
Ja, dafür bin ich ja aber nicht zuständig. Das sind ja die Politiker, die da Lösungen finden. Dafür verdienen sie ja einen Haufen Geld und ich kann da jetzt als einfacher Bürger nichts ändern dran. Das ist schlimm und ich kann es mir selber nicht vorstellen und das ist überaus schrecklich, was da teilweise los ist. Da fehlt irgendwie ein bisschen vielleicht auch länderübergreifende Politik, bin ich der Meinung, und vernünftige Hilfsschirme und sowas alles. Und nicht, dass da wieder die Hälfte verschwindet und alles so ein Kram. Ne?
Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du Leuten, die so eine Politik machen, würdest du sagen, die nehmen das in Kauf oder sind die einfach hilflos und inkompetent? Oder wissen die schon, was geht, aber nehmen das in Kauf? Am Ende ist es ja womöglich auch nicht zu unserem Nachteil, wenn man es so aufrechnet.
Das kann ich nicht genau sagen. Also ich denke, dass das eine sehr durchdachte Geschichte ist. Ja, ich möchte jetzt nicht den Teufel an der Wand malen, aber ich denke, dass da mehr hintersteckt, als sowieso bei uns hier ankommt.
Okay. Ja. Das ist natürlich auch, ja, mit so Allgemeinplätzen ist natürlich immer schwierig, ne? Weil, wie gesagt, wir reden über ganz verschiedene Konfliktherde in verschiedenen Regionen der Welt. Da jetzt zu sagen, bei uns kommt eh nicht alles an, was dahinter steckt, ist so allgemein, das gilt eigentlich gar. Kann man eigentlich
nicht anfangen. Ja, hast du recht. Es ist halt so, wie es ist. Ja.
So ist es. Matthias, Nachrichten, die sind auch so, wie sie sind. Ich danke dir.
Okay.
Bis dann. Tschüss. Ja. Kurz mal Nachrichten, danach reden wir weiter. Hoffe ich doch, möchte ich doch.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder und mit Ömer aus Magdeburg. Guten Abend, Ömer.
Guten Abend, Hendrik.
Immer, wenn du die Bilder siehst von den Flüchtlingen, die auf kleinen Booten übers Mittelmeer kommen, irgendwie versuchen, die europäische Küste zu erreichen, nicht wenige davon kentern, hast du das Gefühl, dass das uns was angeht? Damit meine ich nicht uns als Menschen primär, und natürlich geht es jeden Menschen etwas an in dem Sinne, aber vielmehr politisch, meine ich. Sind wir aufgefordert dadurch oder ist das nicht unsere Verantwortung, dass die Verhältnisse in diesen Ländern so sind?
Ja schon, aber ich sehe das in einem, also man muss das in einem weiteren Sinn sehen, ja. Ich kann jetzt wirklich nichts dafür, dass jemand seine letzten 3.000, 5.000 Dollar zusammenkratzt und alles auf eine Karte setzt und in einem geleckten Boot versucht, von Algerien nach Sizilien oder so rüber zu machen und dabei dann ertrinkt. Dafür kann keiner was persönlich, ja. Aber wenn man so ein Gefühl von Verantwortung haben will, ja, was ich habe, dann muss man ehrlicherweise sagen, wir tragen auch Verantwortung dafür, dass die Länder Sub-Sahara und auch Nordafrika auch wirtschaftlich ein Stück weit deswegen zurück sind, weil wir auch deren Märkte teilweise kaputt gemacht haben oder weil wir eine zu große Marktmacht haben und diese mangelnden Strukturstaaten, ja, die so schwache Staaten sind, die keine Strukturen gewährleisten können, damit ihre Bevölkerung sich entwickelt, dass wir das ausgenutzt haben, selbst um dorthin auch noch irgendwie was zu verkaufen, ja. Man kennt ja dieses Beispiel mit dem Hühnchenmarkt in Ghana und so, ja, dass Überkapazitäten aus Europa irgendwie nach Afrika abgeschoben werden und die afrikanischen Hühnchen in der Produktion teurer sind als europäische Hühnchen. Das ist schon verrückt, aber also ich bin sehr dafür, ich vertrete auch die Meinung von Andreas aus Vogelsberg, der vom Berliner Ring hier Richtung Strausberg, der angerufen hat, dass man
unbedingt... Gut gemerkt, aber die Beschreibung.
Ja, dass man vor Ort helfen sollte. Ja, für Subsahara, für Schwarzafrika unbedingt irgendwie in irgendeiner Art und Weise wirtschaftliche Hilfe, Kredite, mehr Entwicklungshilfe und... Für die anderen Länder eben andere Formen von Hilfe. Aber Afrika ist ganz speziell. Aber, ich glaube, Afrika ist ja. So arm.
Aber wenn du jetzt mal anguckst, Asylanträge in Europa, in der EU 2014, insgesamt 620.000 gut, davon 122.000 aus Syrien, 41.000, zweitgrößte Gruppe aus Afghanistan, dann Kosovo, dann Eritrea, Tja, also dann Serbien, Pakistan, Irak, Nigeria, Russland, Somalia, das sind so die Top Ten. Da sind jetzt nicht so viele Länder dabei, wo mir persönlich jetzt sofort einfallen würde, welche Hilfe man da von außen reinbringen könnte. Da hatten wir ja gerade auch schon, ne? Also was willst du jetzt machen als EU in Syrien, um da irgendwie mittelfristig oder sogar kurzfristig diese Flüchtlingsströme zum Versiegen zu bringen, die Leute zum Dableiben zu bewegen?
Also Syrien ist natürlich ein ganz spezieller Fall, weil da der Krieg jetzt vor anderthalb Jahren wild ausgebrochen ist, völlig unerwartet. Syrien war vorher ein absolut stabiles, sehr extrem stabiles Land. Und ich persönlich hatte damit gerechnet, so mit so 7 Jahren, dass nach 7 Jahren das sich das wieder normalisiert. Meine Verwandten heute am Esstisch, die haben mich ausgelacht, als ich diese Zahl genannt habe. Es saß auch ein Syrer mit am Tisch. Der ging irgendwie von 10, 12 Jahren aus, wenn überhaupt. Also Syrien ist jetzt eine besondere Lage, da kann man von außen jetzt wenig machen, weil die militärisch auch sehr stark sind. Syrien hat zum Beispiel mehr Kampfjets als die Türkei. Ja? Mhm. Also ein Land mit 14 Millionen oder ich weiß nicht, wie viele Millionen die haben vielleicht 10 Millionen Einwohner, hat mehr Kampfjets als die Türkei, also von der Luftwaffentechnik.
Ja. Mehr Einwohner hat Syrien, nicht? Ich bin erstaunt, okay.
Ich weiß nicht, wie viel die haben, aber das ist ein sehr kleines Land, ja. Ja. Mein Schwager war mal zu politischen Spannungszeiten aus der Türkei in Syrien. Der hat dort mal ein Jahr lang gelebt. Also er war Asylant, türkischer Asylant in Syrien. Und hat dann ein bisschen Arabisch gelernt und so. Also es kommt also durchaus mal vor, dass der eine dem anderen Asyl gibt und in 20 Jahren sieht man sich dann wieder. Ja, also ist schon kurios. Aber was ich sagen wollte.
Weil ganz kurz, Moment, die Zahlen, also 20 Millionen Einwohner hat Syrien. Davon sind also seit Ausbruch des Bürgerkriegs, seit 2011, sind geflüchtet ins Ausland mehr als 3 Millionen und innerhalb Syriens sind wohl 9 Millionen auf der Flucht. Also kann man sagen, mehr als jeder zweite Syrer ist auf der Flucht, entweder im Land oder ins Ausland geflohen.
Ja, die haben natürlich keine Lust auf Krieg. Ja, aber das führt ja auch nochmal dazu, dass der Krieg sich verlängert. Ja. Wenn jetzt, sagen wir mal, jeder kampffähige junge Mann über 18 Jahren, über 16 oder so, da bleiben würde und wenn die irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine Entscheidung forcieren würden, ja, dann wäre das in 2, 3, 4 Jahren irgendwie gegessen. Ich glaube, selbst der Iran-Irak-Krieg war dann irgendwie nach 7, 8 Jahren, waren die erschöpft, haben gesagt, wird keiner gewinnen, kommen, lass gut sein. Aber dieser Krieg wird sich sehr in die Länge ziehen. Und das wird prekär für die gesamte Bevölkerung dort werden.
Das heißt also doch, wenn wir uns das anschauen, wenn das zutrifft, was du sagst, dann können wir ja damit rechnen, dass diese Flüchtlingsströme aus Syrien auch so schnell nicht abreißen werden. Also das wird ein Thema sein, das uns beschäftigt. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, klar, man findet diesen Krieg schlimm und man findet den IS schlimm und was man von Assad heißen soll, weiß man nun auch schon lange nicht mehr so. Alles klar, da ist man sich im sogenannten Westen der EU so weitgehend einig, aber diese Konsequenzen, da guckt man dann gar nicht so genau hin. Also deswegen frage ich jetzt heute Abend so oft euch, geht uns das was an? Weil ich auch denke, ja, aber wenn das jetzt so weitergeht, einfach die Grenzen zuzumachen und zu sagen, nee, also wir machen das jetzt auch schwieriger, hier nach Europa zu kommen und so. Das kann ja keine Lösung sein, weil die Leute werden dieses Risiko trotzdem noch auf sich nehmen, weil einfach der Druck so groß ist.
Also ich kann dazu was sagen. Kannst du dich an den Bosnienkrieg und so, hast du zu diesem Zeitpunkt in Berlin gelebt?
Zum Zeitpunkt des Bosnienkrieges 1900, was, 92?
94? War das.
Ja, nein.
Damals hat allein Berlin, ich glaube, mindestens 100.000, 200.000 bosnische Flüchtlinge aufgenommen. Ja? Mindestens 100.000, ich weiß das ganz genau. Und weil die Tucharen hier waren, ganz besonders im Schwimmbad, konnte man die dann sehen. Aber als der Krieg dann vorbei war, sind die auch wirklich 90-95% sind alle wieder zurück, weil die alle wieder ihr Haus, ihre Heimat, ihr Land und so haben wollten. Und Syrien, die syrischen Flüchtlinge wurden auch von den Nachbarländern aufgenommen. Libanon ganz besonders viel, Türkei glaube ich 1,5 Millionen, ja. Und die fangen jetzt an, sich für einen längeren Zeitraum dort Wege zu suchen. So, egal ob schlecht oder recht, aber die wissen jetzt auch, es wird jetzt irgendwie 10 Jahre dauern und lass mal lieber hier in der Türkei oder im Libanon oder Ägypten, wie auch immer, so. Und niemand kann das abschätzen. Was man aus deutscher Sicht, ja, wenn ich mal sage Deutschland, vielleicht EU, ja, sagen könnte, man könnte die gleiche Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen wie zum Beispiel vom Bosnienkrieg. Ich glaube, Deutschland hatte ein paar hunderttausend aufgenommen, ja, und dann die übrigen Länder auch. Und dann praktisch mehr oder weniger darauf hoffen, dass in 10 Jahren, wenn das alles vorbei ist, dass die dann auch wieder zurückkehren nach Syrien. Hm. Ich weiß nicht, ob da die gleiche Rückkehrquote wie bei Bosnien wäre, aber da würden mindestens die Hälfte würden ja auch zurückkehren. Das alles wird natürlich
schwer zu sagen.
Es kommt auch so ein bisschen komisch rüber, weil beispielsweise gab es ja auch Meldungen von syrischen Flüchtlingen, die in Griechenland gestrandet sind, die dann aber gesagt haben, bitte lasst uns mal weiter segeln, wir wollen nach Deutschland, England, in so wohlhabendere EU-Länder und nicht hier arme Griechenland oder so.
Naja, aber das ist natürlich, spricht sich das unter Flüchtenden auch rum, in welchen Ländern man schlecht oder noch schlechter oder womöglich ein bisschen besser behandelt wird oder wo die Chancen größer sind, wo man vielleicht auch Verwandtschaft schon hat oder Freunde oder jemanden kennt, irgendeine Anlaufstelle.
Also ich glaube, wenn jemand Asyl sucht, dann tut er das aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube, es ist alles dabei. Ich glaube, da sind Menschen dabei, die wirklich um Leib und Leben fürchten. Da sind Menschen dabei, die zu ihren Verwandten wollen. Da sind Menschen dabei, die ohne an Geld zu denken, einfach ein neues Leben in einem freien Land wollen. Und da sind auch Wirtschaftsflüchtlinge dabei. Ich glaube, das ist von allem ein bisschen dabei.
Ja. Ich finde diesen Begriff Wirtschaftsflüchtling ja, um den PC-Onkel raushängen zu lassen, ein bisschen problematisch. So. Ich finde, Armutsflüchtling ist besser.
Wieso findest du das problematisch? Hör mal, wenn jemand $5,000 hat, ja, um die dem Kojoten da irgendwie 3.000-4.000 davon abzudrücken, damit er ihn über die... Meinst du nicht, diese $5,000 werden in seinem Heimatland besser angelegt?
Nee, glaube ich nicht. Ja? Weil ich meine, wenn sich da eine große Verwandtschaft zusammensammelt und dieses Geld für einen raushaut, der es dann irgendwie macht und der es schaffen soll, von dem sie sich versprechen, dass er dann die Summe auch zurücküberweist und womöglich mehr und man dadurch irgendwie sein Leben verbessern kann und der sagt, okay, ich gehe für die Familie, ihr sammelt das Geld zusammen und ich riskiere mein Leben, ich gehe. Ich weiß nicht, was willst du mit $5,000 in Eritrea machen mittelfristig, kurz- langfristig?
Das stimmt, du hast ja recht, ja. Aber immerhin kommen ja schon mal $5,000 zusammen. Und wer sagt denn, dass er die Überfahrt nach Italien oder Spanien überleben wird? Dann sind die $5,000 ja auch weg. Ja, also ich glaube, es wäre, weißt du, dass wie viel Euro die Schweiz Menschen aus Nordafrika bezahlt, Asylanten aus Nordafrika, einfach damit die wieder zurückkehren? Hm. Der unterschreibt einen Vertrag und die bieten dem jungen Algerier oder Marokkaner, die bieten dem 10.000 Euro an. Hm. Die einfach kommen hier, unterschreibt, verpiss dich, Hauptsache wir müssen ja nicht 40, 50, 60.000 Euro im Jahr für deine Verwaltung bezahlen. Und die geben dem 10.000 Euro einfach so, einfach damit er nach Hause geht.
Ich glaube halt, um da vielleicht nochmal drauf rumzuhacken, dass dieses Wirtschaftsflüchtling unterstellt so ein bisschen, da kommt jemand, der will sich bei uns ins gemachte Nest setzen, wie die Made im Speck, der will hier irgendwie was mitnehmen, was er zu Hause nicht kriegt und so. Und ich glaube, wenn man es Armutsflüchtling nennt, dann wird irgendwie klarer, dass die allermeisten Leute aus Ländern kommen, wo es einfach überhaupt gar keine Perspektive gibt. Und sie sagen, okay, dann setze ich mich lieber in die Nussschale und versuche es irgendwie in Europa, als dass ich hier weiter perspektivlos alt werde. Also das.
Ja, das stimmt ja auch. Aber es ist ja, es hat sich dort drüben natürlich nicht rumgesprochen, dass Europa nicht unbedingt auf ungebildete Menschen wartet, die irgendwie kaum lesen können, kaum Englisch können, kaum Deutsch können. Wir brauchen irgendwie Facharbeiter und die werden demnächst aus Griechenland und Spanien kommen, wo jeder zweite junge Mensch arbeitslos ist. In der Türkei reden die auch alle. Ja. Ah ja, die Europäische Union wird von den Türken abhängig werden, weil wir so viele junge Menschen haben. So ein Blödsinn. Ja, das ist völliger Unfug. Und die EU und die Europäische Union wird nicht massenhaft Asylanten aufnehmen, weil eben die werden Menschen aufnehmen, die ihrem Bedarf entsprechen. Natürlich werden sie symbolisch vielleicht 30.000, vielleicht 130.000 Asylanten aufnehmen, aber Die EU wird keine Politik betreiben aus Menschenfreundlichkeit, die ihren eigenen Interessen entgegenspricht. Es wäre eine Belastung, wenn man 3 Millionen Flüchtlinge aufnimmt, die keine Ausbildung haben, die nicht reif für den Arbeitsmarkt sind und so weiter und so fort. Also wir haben ja alle Verständnis dafür.
Ja, naja, aber was sind, ja alle, klar, ja. Aber was entspricht den eigenen Interessen? Ich meine, wenn man aus komplettem Kalkül heraus die Leute verrecken lässt, nicht nur aus einer Hilflosigkeit, aus einer Überforderung, das sind Defizite, ja, das sind Fehler, die die Mensch macht, die muss auch der politisch handelnde Mensch machen dürfen, so. Aber wenn man das aus einem Kalkül heraus macht, also wie würdelos ist das, ja? Also wo ist dann noch das Interesse der EU, wenn die EU damit also wirklich so würdelos agiert, dass sie ja irgendwo auch, weiß ich nicht, sich verliert, oder? Also man verliert ja irgendwie so gewisse Grundwerte, die man sich so groß auf die Fahnen geschrieben hat.
Ja, das stimmt schon, du hast ja recht, aber der Begriff Festung Europa, ja, der ist ja eigentlich schon vor 10 Jahren geprägt worden. Man hat ja sozusagen die Entwicklung heute, dass die Zunahme über den Mittelmeer kommen, Asyl und so weiter, das hat man ja damals schon vorausgeahnt und sozusagen, das sind jetzt so die Früchte und das Wichtige für die EU ist, für die Interessen der EU, war zuerst, dass die Lage immer zu ihren Gunsten kontrollierbar bleibt. Ja? Und jetzt, wenn die jetzt sagen, wir müssen das irgendwie organisieren, es muss ja auch organisiert werden. Es kann ja nicht sein, dass Deutschland, Schweden und Frankreich 80% aller Kapazitäten aufnehmen und die wohlhabendsten Länder hier, Luxemburg und Pipapo, die nehmen dann gar keine auf. Einfach, weil sie keine Lust haben, sagen... Ja, ich bin aber sicher, dass sich das organisieren wird und es werden auch mehr aufgenommen. Aber ich meine, es muss wirklich vor Ort geholfen werden. Wenn man mal Syrien und diese richtig heißen Kriegsgebiete herausnimmt, Afrika zum Beispiel, ich glaube, Afrika kommen sehr viele, die nicht aus dem Krieg kommen, die einfach sehen, der kann hier ein Leben lang arbeiten und das Leben macht trotzdem nicht Spaß in seinem Land, weil einfach die Strukturen so arm sind und wenn er sein Leben riskiert und wenn er einfach nur in Europa lebt, wenn er einfach nur ankommt, dann hat er irgendwie so eine Art Leben. Ich glaube, dass sehr viele junge Männer aus Afrika einfach aus Abenteuerlust und aus Hunger nach Leben.
Ja, aber wenn du dir das mal anguckst hier bei den Top 10, Eritrea, Bürgerkrieg, ne? Nigeria, was ist? Islamistisches Terrorregime, Bürgerkrieg. Somalia, Bürgerkrieg. Quasi recht, also quasi keine funktionierenden Staatsstrukturen, da gibt es gar keine Zivilgesellschaft in dem Sinne. Das sind die Top 10. Ich weiß nicht, meinst du, da kommt jetzt jemand aus Abenteuerlust, aus so einem, also will ich nicht ausschließen, aber wenn man sich das mal anschaut, die Leute kommen ja nicht aus Kenia oder aus Südafrika oder so.
Ja, deine Top 10 der Liste in allen Ehren, ja, aber es gibt ja noch 40 andere Länder, die Plätze 11 bis 50, ja, wo aus diesen Ländern ja auch noch kommen, wo nicht unbedingt Krieg herrscht, ja. Und die Leute versuchen mit allen Mitteln nach Europa zu kommen, weil hier einfach weil man hier sich entfalten kann, arbeiten kann, weil es hier alle Möglichkeiten gibt. Und es muss ja irgendwie muss es auch möglich sein, in diesen Ländern doch auch eine gewisse Art von Ordnung herzustellen, wo ein Leben lebenswert ist, ja. Und das fängt mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten an. Also ich war vor 2 Wochen in der Türkei, ja. Und ich fahre, seitdem ich 5 Jahre alt bin, fahre ich in unser Dorf, in die Provinzhauptstadt und dann nochmal in so eine Kleinstadt. Und ich habe alle Stationen der Entwicklung miterlebt und wir hatten bitterarme Verwandte. Ich habe mich so geschämt. Ich wollte denen nicht zur Last fallen, weil ich ein Gast war. Ich habe einfach nach einem Stück Brot gefragt und habe gefragt, ob die mir das Brot mit Butter in der Pfanne frittieren kann. Und dann hat die geweint, ist gegangen und kam nach 15 Minuten wieder und ich wusste nicht warum, ja. Weil die waren so arm, dass sie ihr Brot praktisch selber mit Weizenmehl gemacht hat. Und dann, weil ich als Stadtkind das haben wollte, ist sie zur Nachbarn, hat sich vom Nachbarn ein Stück Brot erbettelt und damit sie mir was Besseres. Brot, ja, so arm waren meine Verwandten. Und heute hat jeder von denen ein Auto, ja. Selbst der dümmste und faulste auf dem Dorf mit der kärgsten Ernte hat ein Auto. Die haben eine Entwicklung hingelegt. Das hat aber mit der wirtschaftlichen Entwicklung, mit dem Frieden zu tun. Das muss auch in allen anderen Ländern auch irgendwie möglich sein.
Also halten wir fest immer, weil ein, zwei andere wollen auch noch sagen, Sendung ist gleich vorbei. Ohne eine gezielte progressive Politik gegenüber den Krisen, den Konfliktländern wird es nicht gehen. Ich meine, bisher, die Situation war ja auch in Syrien, Libyen und so einfach. Da gab es irgendwie Machthaber, die haben schon zugesehen, dass dieses Staatsgebilde zusammenbleibt und die Not war für wenige nur so groß, dass sie diese Risiken auf sich genommen haben. Das ist alles zerbrochen mit dem arabischen Frühling und jetzt mischen sich die Karten neu und im Moment ist halt Krieg.
Wir sollten so viele aufnehmen wie beim Bosnienkrieg. 400.000, denn ist okay. Ist immerhin eine Hausnummer.
Schönen Gruß nach Magdeburg.
Schönen Gruß nach Berlin. Tschüss.
Tschüss. Marian, komm, erzähl uns auch noch schnell, warum du angerufen hast. Hi.
Hallo. Ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, wie mein Vorredner hieß. Ömer. Ich kenne diese Argumentation so ein bisschen auch, was er meinte. Das sind aber Länder, wo es denen schon ein bisschen besser geht. Und die natürlich es wirtschaftlich noch besser gehen wollen würden.
Geiler Satzbau. Spaß. Ja, erzähl.
Ja, also das ist aber nicht das Problem. Ich denke mal, das Problem ist einfach grundsätzlich, dass wir sehr, sehr viele Flüchtlinge aus wirklich Kriegsgebieten bekommen. Und die kommen ja auch nicht nach Deutschland nur. Der größte Teil kommt ja an den Küsten an. Mhm. Und die Drittstaatenabkommen, das finde ich eigentlich total eine Farce. Das ist wie so eine Blockade. Wir lassen ja im Grunde genommen Italien, Griechenland, Spanien und so komplett allein.
Also was muss passieren?
Für mich ist es eigentlich wichtig, dass wenn sich die EU zusammentut in wirtschaftlichen Aspekten, auch in der Flüchtlingspolitik eigentlich zusammentun muss, damit, ich meine, was sind schon 2, 4, 5 oder 6 Millionen oder 10 Millionen auf Europa verteilt? Das können wir locker abfangen.
Also indem man eine größere Verteilungsgerechtigkeit innerhalb der Europäischen Union schafft, zerstreut man damit auch dieses Bedrohungsszenario, meinst du, dass jetzt ja so viele kommen, dass wir es gar nicht mehr stemmen können?
Richtig, genau. Also es ist ja immer eine Verteilung der Last. Und ich denke mal, wenn Libanon und die Türkei so viele Flüchtlinge aufnehmen, dann könnten wir das doch in Europa erst recht tun.
Das lasse ich als Schlusswort stehen. Marian, ich danke dir und entschuldige, dass das Gespräch so kurz war, aber Babette Conradi möchte auch kommen jetzt hier mit dem Mahlzeit. Okay. Also liegt nicht an ihr, dass sie würde mich jetzt auch noch weiter reden lassen, aber ich möchte doch gerne mal pünktlich diese Sendung beschließen. Vielen Dank dir. Bis dann. Tschüss. Hendrik Schröder sagt, herzlichen Dank euch für die Anrufe und eure konstruktive Auseinandersetzung mit diesem Thema. Wir haben darüber geredet, welche Flüchtlingspolitik, welche Politik gegenüber diesen Ereignissen im Mittelmeer jetzt die richtige ist in euren Augen, welche Moves und welche Handlungen. Und traurigerweise wird uns dieses Thema garantiert noch beschäftigen, denn diese Konfliktherde, von wo die Leute fliehen, die werden nicht nächste Woche und auch nicht nächstes Jahr befriedet sein, sondern es wird ein Thema sein, was uns noch eine Weile angehen wird. Betty jetzt mit dem Night Flight. Und wir hören uns wieder am kommenden Montag ab 22 Uhr. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.